Diese Folge wird euch präsentiert von Lotto Hamburg. Lotto, 6 aus 49. Deutschlands beliebteste Lotterie in jeder Hamburger Lotto-Annahmestelle und auf lottohamburg.de. Chance 1 zu 140 Millionen. Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe findet ihr unter bzga.de. Liebe Hörer des Podcasts Einmal Alles Bitte, wir freuen uns mega, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So, was haben wir denn gemacht in den letzten Wochen? Wir haben den Genussguide erstellt mit über 540 Seiten, erscheint er oder ist er gerade erschienen am 28.04. Lauft los, holt euch das Ding, weil da steht so viel Tolles drin. Mega Restaurant-Tests. Mega Geschichten aus der Gastronomie und viel Wissenswertes. Wir haben den Genussmicher hinter uns gebracht. Wir haben Preise verliehen für das beste Restaurant, den besten Newcomer, das nachhaltigste Konzept. All das könnt ihr auch nachlesen im Genussguide. Wir hatten über 1000 Gäste. Das war ein mega Abend, hat mega viel Spaß gebracht. Das könnt ihr euch auch anschauen, denn es gibt tatsächlich ein YouTube-Video über den Genussmichel und wir planen schon die nächsten Veranstaltungen, unter anderem das Tessiger-Festival am 22. August. Das alles wollte ich euch einmal mit auf den Weg geben, denn das ist schon ein großes Projekt für unseren kleinen Verlag, dieses tolle Magazin herausgeben zu dürfen, zu sagen, was passiert in der Stadt Neues, welche Restaurants haben geschlossen, was gibt es für Foodtrends, wo sollte man unbedingt mal gewesen sein und auch, wo eher nicht. Das alles in dem neu erschienenen Genussguide der Szene Hamburg, jetzt im Handel. Aber jetzt kommen wir mal zu dem Gast von heute. Zu dem Gast, der heute bei uns ist, bei Tim und mir in dem Podcast Einmal Alles Bitte, kann ich Folgendes sagen. Hamburg, er kocht in Hamburg natürlich, neuer Jungfernstieg, Binnenalster. Der Mann, der heute bei uns zu Gast ist, kocht hier seit über 20 Jahren auf einem Niveau, das die meisten von uns nur aus Träumen kennen. Und wer einmal an seinem Tisch gesessen hat, der weiß, er ist besser als der Ruf, der ihm vorauseilt. Er ist 1973 in Essen geboren, hat im Ruhrpott das Kochen gelernt und in Bayersbronn, München und auf Sylt verstanden, was Spitzenküche wirklich bedeutet. 2002 kam er nach Hamburg und zum Glück für uns alle hier in Hamburg ist er geblieben. Seit Juni 2025 trägt das Restaurant Herlin, in dem er kocht, im Fairmont Hotel 4 Jahreszeiten 3 Michelin-Sterne. Eines von 155 Restaurants weltweit, denen die Inspektoren die Höchstnote geben. 5 Hauben im Gourmet, Koch des Jahres mehrfach und ein Sous-Chef, der seit über 20 Jahren derselbe ist. Dieses letzte Detail sagt vielleicht mehr über den Menschen als alle Sterne zusammen aus. Wir freuen uns mega, denn ein weiteres Mal habe ich Tim an meiner Seite als Mitgastgeber.
Juhu!
Und wir haben heute einen mega spannenden Gast. Tim, wen haben wir zu Besuch?
Achso, Entschuldigung.
Tim liest
das
noch
mal. Nee, ich bin hier gerade immer so, du bereitest das ja immer so ganz toll vor. Du bist ja ganz anders strukturiert als ich. Ich versuche das ja meistens immer nur so aus dem Bauch, aus Erinnerungen darzustellen. Und du hast hier ein 38-seitiges Pamphlet über Christoph Rüfer zusammengestellt und ich bin ganz fasziniert, was der junge Mann alles schon so gemacht hat, welche Fragen du vorbereitet hast und ich freue mich auf die kommenden Minuten, Stunden, die wir jetzt miteinander verbringen werden.
Toll. Einmal alles bitte.
Einmal alles bitte.
Mit Tanja Kumst und Tim Melzer.
Herzlich willkommen, Christoph.
Herzlichen Dank. Schön hier zu sein.
Ich darf ihn ja seit 3 Wochen duzen.
Seit 3 Wochen?
Seit 3 Wochen.
Wieso seit 3 Wochen?
Vorher hat er immer gesagt, ich möchte bitte von mir gesiezt werden, von diesem Hajo-Pai. Nein, das ist Blödsinn. Aber wir hatten, ich freue mich nicht nur, dass wir den Podcast jetzt hier miteinander machen. Ich glaube, das kann man inzwischen sagen. Wir haben eine sehr intensive Zeit miteinander verbracht vor...
Herr Melzer, vor wann?
Ja, wie lange ist das her?
Ein halbes Jahr, würde ich sagen.
Ist das ein halbes Jahr schon wieder?
Oder? Doch.
Ist das ein halbes Jahr? Also für mich ist das vor 6 Wochen.
Nee.
Ich wurde genötigt. September. Ich wurde genötigt von einem meiner sehr lieben Ex-Freunden, Alexander Herrmann, Die Hochküche von Christoph Rüfer im Rahmen meiner Kochsendung oder Reisekochsendung Kitchen Impossible nachkochen zu dürfen / müssen.
Krass.
Das war ganz toll. Das war sehr, da habe ich auch nochmal eine andere Sichtweise auf die Dinge bekommen. Und aber eigentlich wurde nur mein Bild bestätigt, ob dieses Herrn Rüfers.
Ob dieses, ich weiß gar nicht, was du für ein Bild da hast, aber auf jeden Fall, für uns war es natürlich auch ein Erlebnis, Timmer bei uns in der Küche zu haben und dass er ein Gericht von uns nachkocht. Und ja, ich kann nur sagen, ich habe ihn auch mal in einer anderen Küche zusammen, haben wir mal gekocht bei...
Oh, eine Frage, wo war das denn?
Ja, hier, in der Botschaft...
Oh, ja, ja, da, das Geburtstagsessen.
Boah, nee, nicht einmal das Geburtstagsessen.
Ja.
Und dann nochmal bei der Fernsehsendung.
Oh, liefern ab, stimmt.
Liefern
das
ab.
Haben wir auch gemacht.
Das richtig, haben wir auch gemacht.
Wir haben ja eine richtig lange Geschichte schon miteinander.
Und ich muss sagen, Tim ist in der Küche natürlich ein Orkan, ne? Das kann man schon sagen.
Nicht also, nur in kein, der Küche.
Ist kein Lüftchen, kein Sturm, er ist ein Orkan. Ja.
Das glaube ich sofort.
Ja. Aber es geht ja heute nicht um mich, es geht ja um dich.
Ja, also, es geht auch schon um dich.
Herzlich willkommen, freue mich sehr und jetzt überreiche ich an dich.
Genau, wir steigen direkt mit der ersten Frage ein. Die hinterlässt immer der letzte Gast, der nicht weiß, wer als nächstes kommt. Bei uns zu Gast waren Vena Steinkönig und Valentin und Walle vom Restaurant Jing Jing oder Ying Ying.
Ist auch Ying Ying.
Ja, wir sind uns ja immer nicht so einig.
Die beiden übrigens auch nicht.
Nee, genau, die beiden sind sich auch nicht so einig über den Namen ihres Restaurants, also Jing Jing, waren in der letzten Folge jedenfalls bei uns zu Gast und haben die Frage für dich hinterlassen. Was, lieber Christoph, hat dich dazu gebracht, den anstrengendsten und gleichzeitig schönsten Job der Welt zu machen? Und was war der Auslöser dafür?
Ich denke, da gab es mehrere Auslöser oder mehrere Begebenheiten. Einmal, ich habe immer früher als kleiner Junge mit meiner Tante Bertha, die sah auch aus wie eine Bertha, habe ich quasi, das war Kinderbeaufsichtigung. Meine Eltern waren beide berufstätig und ich wurde quasi an Tante Bertha übergeben und die hat dann mittags mit mir da irgendwas zusammengerührt. Also ich habe einen kleinen Schemel gehabt, hat am Herd gestanden, hat ein Messerchen in der Hand und habe da irgendwas im Topf zusammengerührt, was keiner essen konnte, aber ich war beschäftigt. Ja. Und das war ja auch Sinn der Sache.
Wie alt warst du da?
Da war ich so 6, 7. Mhm. Ja. Und
das war in Essen, denn du kommst aus Essen. Dem Ruhrpott.
Genau, ich bin gebürtiger Essener und ja, das Ruhrgebiet, ein starkes Stück Deutschland, war mal so eine Werbekampagne für das Ruhrgebiet und ich kann das nur unterstreichen. Und dann später ging es natürlich darum, auch, was macht man eben mal irgendwann nach der Schule. Und mein Vater hat eine Goldschmiede gehabt. Und der hätte gern gesehen, dass ich die übernommen hätte. Das ist aber wirklich ganz ruhige Millimeterarbeit. Und dafür bin ich nicht geschaffen. Und dann, ist so. Und dann habe ich ein Schulpraktikum gemacht in einer Hotelküche und da war Leben in der Bude. Und das habe ich geliebt. Ne? Also während das Elternhaus, ich bin Einzelkind, eher ruhig gewesen ist sanft strukturiert, war in der Küche natürlich, da ging es gleich zur Sache, ne? Da wurde gerufen und geschrien und dann die Hektik dabei und das Leben, ja, das Leben und ich liebe das Leben und das habe ich gesucht und in der Küche gefunden und deshalb bin ich Koch geworden.
Ja. Ist bei mir identisch. Ich wollte ja damals Hoteldirektor werden und habe eine Ausbildung zum Koch gemacht, um dann Hotelfachschule etc. auf dieser Ebene weiterzumachen. Und ich bin von der Energie gecasht worden. Kam da rein, 30 Köche, diverse Outlets, also verschiedene Bereiche, wo Essen serviert worden ist. Dritter Tag, weil ich etwas älter war, durfte ich schon in den Spätdienst rein. Dann habe ich den ersten Service mitmachen dürfen, Bankett parallel. Und ich habe das geliebt. Ich fand das so toll, diese Energie. Und es hat gebusselt, es hat gedampft. Du wurdest von Tag 1 irgendwo auch gebraucht. Weißt du, du warst nicht einfach nur, ja, guck dir das erstmal an und du stehst da rum, sondern du hast, das waren jetzt auch keine Hocharbeiten, die ich da, aber ich war sofort ein Teil der Mannschaft und ich fand das toll. Das war schlund und ist bis heute für mich auch eigentlich das Maßgebliche, warum ich diesen Beruf für so wunderschön empfinde. Wenn du ein Teamplayer bist, kann das wirklich eine Offenbarung sein.
Ja, aber auch nur, wenn das Team stimmt dahinter, oder?
Ja, aber also in der Lehre hatte ich ein fantastisches Ausbildungsteam
Wo
quasi.
Wo hast du deine Ausbildung gemacht?
Im Sheraton Hotel in Essen und amerikanische Hotelkette, aber damals also richtig toll gekocht, sehr viel Handarbeit, also handwerklich auch viel gelernt und tolle Mitarbeiter, tollen Küchenchef gehabt, tollen Souschef, war ein Brite. Und da habe ich ja eine Menge gelernt und dann ging es für mich nach der Lehre, bin ich noch ein bisschen da geblieben, weil ich nur nicht wusste, wohin will ich denn? Und dann ging es weiter.
Und wohin ging es dann weiter?
Dann ging es nach München tatsächlich zuerst, dort auch in eine amerikanische Hotelkette, Marriott war das.
Ja.
Da war ich aber nur 2 Wochen tatsächlich, weil es hat mir da überhaupt nicht gefallen.
Ja, aber krass, dass man das so schnell erkennt und dann eben auch geht, weil es gibt ja viele Menschen, also ich lerne immer viele Menschen kennen, die sind Jahrhunderte in einem Job und sagen mir dann, sie wollen morgens gar nicht aufstehen. Dann frage ich mich immer und auch die Menschen, warum? Wenn man das erkennt, muss man gehen.
Das habe ich neulich im Interview gesagt, für mich irgendwie, oh, diese harte Arbeit. Und ich sage, ich bin jetzt 55, ich bin in der Küche jetzt seit knapp 35 Jahren. Ich habe nicht den Eindruck, dass ich jemals gearbeitet habe. Natürlich habe ich viele Stunden und ich habe natürlich, aber ich habe es nie als unangenehm empfunden. Das heißt, ich bin immer, nicht jeden einzelnen Tag, aber immer in der Grundstruktur gerne zu meiner Arbeit gegangen. Ich habe immer gerne die Arbeit ausgeführt, aber ich habe eigentlich auch immer gerne in dieses Team mich eingebracht.
Ich glaube, da hat man großes Glück. Das geht mir in meinem Job sehr ähnlich. Viele Leute sagen auch zu mir, wie schaffst du das, 16, 18 Stunden Tage zum Teil, weil ich es liebe.
Ketamin.
Was man tut.
Und das ist Beruhigung, ne?
Ich glaube, das ist Beruhigung.
Ich glaube, das ist Beruhigung, ja.
Genau.
Aber da hat es mir einfach dort nicht gefallen, weil es war eigentlich eher die Nichtarbeit. Also sagen wir mal, es wurde sehr wenig Zeit aufs Kochen verwendet und sehr viel Zeit darauf, jeden Tag das Kühlhaus dreimal zu putzen etc. Und da wurden extra für, also eine Gruppe für abends 19 Uhr, wurde um 17 Uhr der Hauptgang schon angerichtet, abgegloscht und ins Wodka geschoben.
Ja.
Und dann ging hinterher nur noch die Soße drauf. Also ja. Für mich war immer wichtig, etwas zu lernen. Und das ist ja heute, das ist heute noch so, ne? Also immer wieder sich auch fortzubilden und neue Sachen zu Techniken oder Geschmäcker etc. zu erfahren und neu kennenzulernen. Und da habe ich da gemerkt, hier komme ich nicht weiter, ne? Und dann gab es in den 80ern eine Fernsehsendung, Essen wie Gott in Deutschland. Und die habe ich immer auch verfolgt. Und da gab es einen Koch, der hieß auch noch Koch, nämlich Otto Koch. Und der war in München. Und den habe ich angerufen, aber ich bin Jungkoch und ich wäre in München. Ich suche aber eine neue Stelle, ob er was frei hätte. Ganz spontan, ne? Und dann hat er gesagt, ja, komm vorbei, mal ein Probearbeiten gemacht, habe ich das erste Mal die Schocken kennengelernt, die Schocken putzen. Kann man nicht erklären, wie man es macht. Man muss es einmal wirklich gesehen haben und gemacht haben. Dann weiß man, wie es geht. Und dann hat er im Anschluss ein Vorstellungsgespräch gemacht und dann hatte ich den Job. Und das war genau die richtige Stelle für mich. Und da, ich wusste, der hat mir auch im Vorstellungsgespräch erklärt, er hat einen Stern, 18 Punkte, ich wusste gar nicht, habe ich schon oft erzählt, ich wusste gar nicht, von was er sprach. Ja, weil es war für mich Neuland. Ja, auch da dachte ich so, 18 von 100 ist relativ wenig. Ich wusste nicht, dass es nur 20 gab im Gommelio. Ja, denkst ja nicht von 18 an 20, wenn du das nicht kennst. Ne? So, aber ich wusste, da lerne ich was und das war ein nettes Team, ja. Und dann tat ich wissend, oh toll, toll. Und ich wollte den Job. Und dann bin ich da reingerutscht. So hat alles begonnen.
Bei Otto Koch gibt es eine kleine süße Anekdote meinerseits. Der hat eine Kochsendung irgendwann mal gehabt mit der Frau Herzog.
Oh ja, stimmt.
Und des Bundespräsidenten.
Stimmt.
Und ich habe sie dann immer gesehen und die war ein bisschen steifer, die Sendung. Aber so, und sie hat ihn immer als, Herr Koch, können Sie mir das mal bitte anreichen? Und ich war richtig wütend über diese Frau Herzog. Sag, arrogante Wurst, die kann sich ja wenigstens den Namen merken von dem Punkt. Ich kannte ihn zu dem Zeitpunkt nicht, bis ich dann immer mitgekriegt habe, dass er Herr Koch heißt und dass Frau Herzog gar nicht so arrogant war, sondern eigentlich eine sehr feine Dame.
Er hat auch ein ganz großes, weiches Herz, ja, und er war eigentlich dort in der Küche eigentlich dieser typische Anti-Küchenchef, der halt nicht cholerisch irgendwie da am Pass steht, sondern immer ganz ruhig, ganz freundlich, alles erklärt, ja, immer zum Team gehalten, ne? Immer bei den Gästen gewesen, sehr aufopfernd von sich aus. Und da muss ich sagen, da hat Kochen wirklich für mich nochmal eine ganz neue Dimension gekriegt und deshalb, ja, dann ging es irgendwie weiter.
Das sagt man ja aber übrigens auch von dir, dass du eher der ruhige, die ruhige Führungskraft bist, und ja, auch herzlich zum Teil, in der Küche? Was? Oh, Tim!
Nee, gar nicht. Nein, das war jetzt nur meine Standardreaktion, immer wenn irgendwas Nettes über andere Leute gesagt wird, da muss ich erstmal, irgendwie habe ich so ein Tourette in mir drin. Da habe ich gar nichts zu sagen. Also ich hab gar keine Information darüber, was Christoph für ein Chef ist, was eigentlich dafür spricht, dass er ein so sehr ruhiger Chef ist.
Ruhig bin ich schon in der Regel, aber wenn es nicht läuft, muss ich halt auch mal was sagen. Das gehört zum Job immer dazu.
Das ist auch so ein, auch für mich so ein ewiges Missverständnis. Ich glaube schon, dass grundsätzlich in der Vergangenheit, und da reden wir auch von den 90er Jahren ein bisschen, wo Kochen eine andere Dominanz entwickelt hat, auch wahnsinnig schlechte Küchenführer, Küchenchefs, also was die menschliche Führung angeht und dass die Art und Weise des Vermittelns von Wissen Vollkatastrophen unterwegs sind. Aber ich möchte auch irgendwie mal so dagegen angehen, Küche ist eine Teamarbeit und Küche braucht eine Führung, damit dieses Team auch funktionieren kann. Weil wenn du, ich sag mal, jeder, der schon mal vielleicht mit seinem Ehepartner oder mit seinem Partner gemeinsam in den Urlaub gefahren ist und ohne ein Navigationssystem versucht hat, eine Strecke herauszuarbeiten, weiß, wie viele Meinungen auf einmal auftauchen können, obwohl es nur eine Entscheidung ist, links oder rechts. Und was das manchmal auch verursachen kann. Und jetzt stell dir dieselbe Situation vor in einer Küche, wo ich würde mal das gerne zählen lassen, wie viele Entscheidungen wir in der Sekunde treffen müssen, damit in relativ kurzer Zeit auch ein Ergebnis herausgearbeitet wird. Und wenn da dann erstmal lange rumdiskutiert wird und lange nochmal Sichtweisen besprochen wird, das kannst du im Vorfelde machen, also aber nicht im Service. Im Service hast du relativ knappe Ansagen, weil es sind sehr viele Informationen, die wir verbal auch vermitteln müssen. Das ist ein System. Man hört eigentlich nur die Begriffe, die man selber für einen selber interessant sind. Also wenn ich jetzt Linekoch bin und er ist mein Chef, dann gibt's eine Annonce und ich höre nur die Worte, die für mich wichtig sind.
Okay.
Und wenn das lange Sätze werden, weil ich gleichzeitig einen Arbeitsrhythmus entwickle, ich arbeite ein System aus, wann ich wie, wo, was auf den Herd stelle, welche Garpunkte ich schon im Kopf habe, welche eventuell noch zu berücksichtigen sind. Und ich habe so verschiedene, fast so Bahnpläne im Kopf. Dann muss der sozusagen ankommen, aber der ist noch nicht abgefahren. Deshalb der nächste kann ich erst starten, wenn da eventuell. Das ist wie ein Karussell im Kopf. Und da hast du keine Zeit, eben lange Gespräche zu führen, wann, was, wie offen. Und das wirkt dadurch manchmal vielleicht streng. Es ist aber nur fokussiert. Es ist nun mal, es würde nicht anders funktionieren in meinen Augen.
Absolut.
Und die guten Küchen, das habe ich bei Christoph auch schon gesehen, arbeiten eigentlich nonverbal. Also viele Worte, also viele Ansagen, aber das ist relativ ruhig. Da ist nur, das zeichnet aber inzwischen die guten Küchenchefs aus, dass sie das auch gelernt haben, den Druck nicht sofort nach unten weiterzureichen und Leute irgendwie zu diskreditieren. Da gibt es relativ auch global sehr bekannte Vorbilder, das ist das falsche Wort. Beispiele dafür, die das auch wirklich ad absurdum getrieben haben, das System.
Aber ich höre auch viel, dass in Küchen massiv geschrien wird und auch
Von wem hörst du das?
Von Menschen, die in Küchen arbeiten. Und ich habe aber auch gehört, es ist sehr viel weniger geworden. Ich komme da gleich nochmal zu. Ich habe das eben gesagt über Christoph, weil ich bin ja ein wenig vorbereitet. Und in meinen Unterlagen steht, Christoph Rüffer steht für eine moderne Haute Cuisine auf Basis der klassischen französischen Küche, ergänzt durch mediterrane und internationale Einflüsse. Die vier Jahreszeiten bilden den konzeptuellen Rahmen seiner saisonal ausgerichteten Menüs. Das ist aber gar nicht, was ich sagen wollte, ehrlich gesagt, sondern ich wollte auf den Führungsstil. Wartet mal eben. Sehr schön. Einfach
20 Minuten später.
Ja, schon genau. Schon in Richtung erklärt.
Genau. Da kommen wir gleich auch nochmal zu.
Der Führungsstil, der sollte halt immer irgendwie ein Stück weit auch herzlich sein. Aber auch das, man steht ja mehr mit seinen Köchen tatsächlich in der Küche als teilweise, also wenn man es sehr erfolgreich betreiben will, als mit seiner Familie zu Hause. Und quasi, man hat ja quasi so eine zweite Familie um sich herum im Betrieb.
Wollte gerade sagen, es gibt ja zwei Ebenen. Ich mag den Begriff Autorität, mag ich, wenn sie mit Inhalt gefüllt ist. Eine Autorität, die auf der Visitenkarte entsteht, I don't care. Und Christoph ist eine Autorität und deshalb muss der auch gar nicht die Stimme erheben oder anders agieren als solches. Und man muss auch immer wieder zwei verschiedene Welten betrachten, glaube ich. Es ist einmal die Vorbereitung, das Mise en place, das Miteinander, des Sozialen, dieses Verständnis, eben auch auf Dinge reagieren zu können und der Service. Also es gibt viele, nicht viele, es gibt schwarze Schafe, die das von morgens bis abends einen Führungsstil haben, der absolut unter aller Sau ist und schon immer war. Den habe ich auch selber erlebt. Ich habe mich deshalb aus dieser Hochküche verabschiedet, weil zu dem Zeitpunkt war ich nicht informiert und wusste nicht, dass es andere Möglichkeiten gibt, so eine Küche zu zelebrieren. Hätte ich damals einen Küchenchef gefunden wie Christoph Rüfer, wäre ich vielleicht ein Spitzenkoch geworden. Aber ich habe mich aus der Spitzenküche verabschiedet durch meine Erfahrung, die ich in London gemacht habe. Die war radikal. Mhm. Aber ich wollte das nicht weiter, ich wollte das nicht zelebrieren. Und da ist eben der Unterschied gewesen zwischen schlechten, also autoritär und einer Autorität. Weißt du, was ich meine?
Ich glaube aber, Großbritannien war seit jeher immer ein Land, wo natürlich auch Küchenchefs waren, die immer richtig aggro waren. Ne? Und dann bist du ja, glaube ich, auch zu dem Konter, jetzt habe ich den Namen nicht.
Gennaro.
Ja. So, und dann hast du natürlich da auch dieses Herzliche kennengelernt, dass man auch in der Küche leben kann. Ja, und so ähnlich war es bei mir eigentlich auch. Otto Koch war ein herzlicher Mensch, denn ne, und da, dass man auch eine Küche anders leiten kann, als mit ständigem Druck von der ersten Minute, wo der Küchenchef reinkommt, bis zum letzten Dessert, dass er mal die Küche verlässt, sondern dass man es auch herzlich machen kann. Wenn halt mal Fehler passieren, dann ist das mal so. Wenn sie zwei, dreimal passieren, dann muss man aber auch mal was sagen und auch mal den Mitarbeiter hier zu sich bitten und sagen, so geht es nicht. Ne? Ja. Wir sind hier immer noch, wir haben immer noch gewissen Erfolg, den wir hier erreichen möchten. Und das klappt halt nur, wenn wir auch klar konzentriert rangehen und nicht irgendwie so Larifari das machen. Und das ist so auch eine Abwägung immer in der Situation, muss man sagen.
Ich glaube, also, es hat was mit Menschenführung generell zu tun und wir haben nicht jede Führungskraft ist als Führungskraft geboren. Inhaltlich ja, fachlich bestimmt. Also ich denke, es sind die meisten Leute haben zu Recht da irgendwann ihre Position für sich erarbeitet. Aber wenn du zum Beispiel eben von einer mittleren Ebene auf eine Führungsposition gebracht wirst, hast du einen anderen Arbeitsbereich. Jetzt ist es nicht mehr nur der Inhalt, an dem man sich bewegt, sondern jetzt musst du sozusagen die Arbeiten verteilen und vertrauen. Das gibt es auch nicht immer alle, die dafür gemacht sind. Wir hatten das auch schon bei uns in der Bollerei. Auch wir hatten schon Führungskräfte, die wir danach, weil wir es nicht geschafft haben, sie zu einer guten Führungskraft, Personalführungskraft auszuarbeiten, wo wir dann Entscheidungen getroffen haben, gesagt haben, nee, dann ist die Position nicht die richtige für dich. Aber das muss man auch können. Das muss man auch, das Rückgrat muss man auch haben und da muss man auch Entscheidungen treffen. Auch das Jahreszeiten hatte nicht immer ausschließlich gute Führungskräfte. Oder es gab auch Köche dort mit einem anderen Führungsstil.
Wahrscheinlich. Also in der Zeit, wo ich jetzt da bin, würde ich sagen, war alles wunderbar. Ne?
Und du bist lange da, aber da kommen wir, ja.
Ja, mal. Aber auch deshalb, weil es halt auch eine Entwicklung im Vierjahreszeiten ist. Ja. Und weil wir ja immer ein großartiges Team zusammen hatten, also bei mir in der Küche, aber auch insgesamt in den Küchen. Und deshalb sah ich immer auch eine Zukunft, die sich stetig steigert. Und dann bleibt man auch da.
Also um das abzuschließen, bist du bekannt für einen kollegialen, wertschätzenden Führungsstil und eine außergewöhnlich niedrige Fluktuationsrate im Küchenteam. Und das ist ja heute auch ein spannendes Thema, finde ich. Die Fluktuationsrate in der Gastronomie ist ja in der Regel schon relativ hoch. Bei euch nicht. Bei dir nicht.
Wie schön, dass du das jetzt aus deinem Skript hast. Weil tatsächlich bei mir hat sich das Team jetzt innerhalb von 10 Monaten einmal komplett gedreht.
Nein, krass.
Ja, wirklich. Und ich war auch schon irgendwie, ich dachte, kann doch gar nicht sein, jetzt haben wir einen dritten Stern und auf einmal sagt einer nach dem anderen, ich will was Neues machen, ich höre auf, ja. Und da sagt aber dann auch meine langjährige rechte Hand, Tobias Günther.
Der ist seit 20 Jahren bei dir?
Seit 20 Jahren, ja, Wahnsinn, ne?
Und habe ich schon oft versucht abzuwerben.
Und hat nicht geklappt scheinbar, ne?
Auf die Art und Weise. Ich hab alles mit Top, Mann.
Christoph, er gibt es auch noch zu.
Er ist top. Er ist top.
Das ist gut. Top, Mann.
Aber nee, auch menschlich ist Tobias
ja,
mega.
Ja.
Und der sagte, du, das war nach dem zweiten Stern, 2012, 2013, war das Haar genauso. Und ich konnte mich gar nicht mehr dran erinnern. Also der hat auch so ein Elefantengedächtnis. Und ich konnte es mich gar nicht mehr, ich habe das nicht mehr im Kopf gehabt, aber der sagt, bleib ruhig, das war nach dem zweiten genauso.
Und wie erklärst du dir das?
Kann ich nicht sagen, dass vielleicht irgendwann dann so das Erreichte dann auch erreicht ist und dass man dann sagt, jetzt mache ich nochmal was Neues. Wobei wir natürlich sagen, das Erreichte ist zwar jetzt auch da, zwar.
Aber das muss man ja auch halten.
Ja, halten. Es geht eigentlich gar nicht ums Halten, sondern es geht noch darum, das Ganze noch ein Stück zu verfeinern und besser zu machen. Weil ich gehe ja auch mal gerne essen und schlüpfe in die Rolle des Gastes. Und wenn man dann, sagen wir mal, nach Frankreich oder nach Italien geht und da in Drei-Sterner ist, dann sagt man, holla die Waldfee. Da ist noch was möglich, ne? Da ist noch was im Petto. Also wir können durchaus noch eine Schippe drauflegen für unsere Küche.
Krass.
Und deshalb, ja, geht die Reise weiter.
Also nur mal zur Fluktuation. Ich glaube, das ist, es gab früher eigentlich eine Regel auch, also fast wie ein Gesetz. Wenn du eine Restaurantöffnung betreibst, also mit einem gewissen Druck auch dahinter, dass nach einem Jahr du das Team einmal ausgetauscht hast. Und zwar, das ist eigentlich erst der Moment, wo du in die Ruhephase kommst. Also wo du eigentlich, wo die Kinderkrankheiten weg sind, wo der Rhythmus einsteht. Und das hat, glaube ich, vielleicht auch sogar was mit dem Energieabfall zu tun. Das heißt, du pumpst, du hast ein Ziel, du pumpst, pumpst, pumpst. Auch wenn das nur subtil ist, dann ist dieses Ziel, also jetzt könntest du ernten. Ich habe deine Kollegen, deine Mitarbeiter, die haben die ganze Zeit diese drei Sterne, es war ja immer so, vielleicht so, das war nicht präsent, aber es war vielleicht trotzdem präsent. Und jetzt sind sie da. Und dann kommt dieser Energieabfall. Und das ist, glaube ich, dieser legendäre Satz, nach oben zu kommen, ist relativ einfach, aber oben zu bleiben, ist relativ schwer. Also jetzt musst du die Energie reinpumpen. Du hast was erreicht. Und jetzt nochmal eine Motivation zu haben, das nicht nur zu bestätigen, weil in der Bestätigung wäre ein Abfall, sondern eben konstant weiter in Nuancen an dieser Stärke zu arbeiten. Ich glaube, das unterscheidet schlussendlich am Ende des Tages große, langjährige Gastronomen, Köche von One-Hit-Wondern, die mal eine kurze Definition haben, schnell den Ruhm, wo der Ruhm zu Kopf steigt und wo einfach die Leistung dann zu schnell ablässt, statt einfach zu sagen, okay, das ist ja nur ein Zwischenschritt, was du gerade gesagt hast, ich krieg positive Gänsehaut für dich, ich werde, oh Gott, was soll denn da noch besser gehen? Also das wäre eine meiner Fragen gewesen. Auf dem Niveau, wo holt man sich Inspiration und wo sieht man, kann man sich da selber noch kritisch sehen?
Also erstmal da, wo noch was zu schrauben oder zu schrauben ist. Jetzt riech ich schon wieder wie im Ruhrgebiet. Da, wo noch irgendwas geht, ja, an mehr Geschmacksintensität, an Klarheit etc. Das sehen wir jeden Tag. Wir sehen jeden Tag eine Sache bei uns an der Küche, die wir sagen, oh, da können wir noch mal ran. Das ist noch nicht so, wie wir es eigentlich perfekt machen können. Da ist noch was möglich, ja. Und wo wir hinwollen, ist ganz klar, dass die Gerichte noch klarer werden, als sie in den letzten 2 Jahren ohnehin schon sind, dass sie noch einprägsamer werden, dass du siehst und weißt sofort, das ist ein Gericht aus dem Herlin. Das ist so das Ziel.
Lass uns noch mal einmal zurückgehen, bitte. Du warst bei Herrn Koch.
Ja.
Und wie ging es dann weiter?
Dann bin ich ins Residence nach Essen gegangen, weil ich meinen Unterschied zwischen 1 und 2 Sternen sehen wollte. Hatte einen fantastischen Küchenchef, wieder Henry Bach, mittlerweile leider verstorben. Ganz ruhig, ganz ausgeglichen, ganz wertschätzend, hat einen unheimlich gefördert, zusammen mit dem Inhaber, Herrn Bühler und Frau Bühler. Und danach hat Otto mich angerufen. Ich war ungefähr 1,5 Jahre Residenz. Da hat Otto mich wieder angerufen, gesagt, hör mal, ich brauche einen Chef Saucier. kannst du kommen? Und wann könntest du? Ich sag, ich habe noch nie Saucier gekocht. Geschweige denn, also Postenchef. Ja, also aber das schaffst du, das machst du schon. Also bin ich zurück zu Otto. Und dann hat aber Otto, ist in Insolvenz gegangen tatsächlich. Das war auch mal, ja, für mich, ich habe auch mal manchmal überlegt, so, kann man sich vielleicht auch mal selbstständig machen, ne? Aber ich denke, dafür braucht man auch A, jemanden, eine Partnerin, die einem quasi das Front of the House abnimmt. Oder ein Partner, der das Front of the House abnimmt. Da habe ich immer ein bisschen vor zurückgeschreckt. Und ich habe bei Otto auch gesehen, dass es halt auch mal nach hinten losgehen kann. Ja, aber der ist wirklich auch ein Stehaufmännchen. Der hat sich danach auch wieder selbstständig gemacht und so weiter. Also das hat der hervorragend hingekriegt. Aber bei dieser Insolvenz, die er dann hingelegt hat, bin ich dann in München gerade ein Dreivierteljahr gewesen und war dann erstmal im Bayerischen Hof. Ich bin dann im Bayerischen Hof gegangen, ins Garn-Restaurant, weil jetzt hatte ich ein bisschen Sterneküche gemacht, auch als Chef Soci war ich jetzt tätig, hat auch ganz gut geklappt und bin dann, wollte mal Masse kennenlernen. Ja. Und Garn-Restaurant, da hatten wir 180 Spitze Abendessen und dann war ich im Garn-Restaurant Chef Soci im Bayerischen Hof. Hatte nebenbei dann schon wieder eine Bewerbung laufen für die Schwarzwaldstube in Bayersbronn, weil ich wusste, wenn du jetzt eine Bewerbung schickst, kommt das, wird das vielleicht erst in einem Jahr was werden.
Ja.
Weil da, es gab zu dem Zeitpunkt nur 3 Häuser mit 3 Sternen.
Das war wann?
1995.
Ach klar.
Und es gab nur 3 Häuser mit 3 Sternen und wenn du da eine Bewerbung hinschickst, dann stehst du an Position 45 oder so, ne? So, und dann habe ich weiter im Garten, habe auf irgendwann auf den Anruf gewartet und der kam dann auch irgendwann und dann bin ich nach Bayersbronn gegangen.
Erklär mir mal bitte diese Magie der Sterne.
Du kannst kochen auf einem Niveau, was selten woanders möglich ist. Einmal natürlich die Schwarzwaldstube. Das Hotel lebt von der Reputation der Schwarzwaldstube. Mhm. Bayersbronn ist nicht Nabel der Welt. Mhm. Der Ort ist, ja.
Du, ich war, bisschen verrutscht.
Ja, wirklich. Also, egal ob du die Autobahn, was führt da runter Richtung Freiburg, also Rastatt rausfährst, oder du fährst die Autobahn Richtung Bodensee raus bei Horb. Du musst dann, also einmal rechts und in der Mitte liegt Bayersbronn, rechts ist eine Autobahn, links ist eine Autobahn. Auf der Landkarte sieht das so ein Stückchen aus, aber du brauchst eine Stunde. Und wenn du hinter so einem scheiß Baumlaster klebst, ja, die da regelmäßig herfahren, dann brauchst du auch mal 1,5 Stunden. Ne? So, und also wer fährt zum Urlaub dahin? Das muss man in Verbindung sehen mit einer guten Küche. Und die haben das
vor 30 Jahren auch noch.
Auch vor 30 Jahren, auch heute noch. Und die haben das super erkannt. Und die haben natürlich gesagt, in diese Küche stecken wir alle unsere Energie rein, dass sie 3 Sterne bekommen. Und dann, damit füllen wir auch das Hotel, damit füllen wir unsere Betten, damit füllen wir auch die anderen Restaurants. Weil man geht vielleicht einen Abend in 3 Sterne essen.
Ja, klar.
Und von der Woche, die restlichen 6 Tage, habe ich 3 Tage mit sie in der Bauernstube sitzen, 3 Tage in der Köhlerstube und zack, habe ich eine Woche mein Hotelzimmer gefüllt, habe alle Restaurants gefüllt. Wunderbar. So, und da natürlich diese Möglichkeit, da zu kochen und dort auch was zu lernen, das ist für einen jungen Koch so hochinteressant, eine Küche kennenzulernen, die es nirgendwo anders gibt. Ne? Und deshalb ist das für mich die Magie der Sterne, halt etwas in dem Bereich kennenzulernen, den man sonst in alltäglichen Restaurants selten vorfindet. Ich gehe auch gerne in alltägliche Restaurants, was heißt alltäglich? Also normal hört sich immer doof an, aber in italienische Restaurants zum Griechen, ich gehe gerne vietnamesisch essen etc. Und da
war es auch schon in der Bullerei.
Auch in der Bullerei, was ich jetzt auch nicht als alltägliches Restaurant sagen würde.
Dort haben wir ein Wirtshaus, ein modernes Wirtshaus. Entschuldigung, du hast mit dann, darf ich das sagen?
High-Class Wirtshaus.
Darf ich das sagen, was ihr gemacht habt?
Ja.
Du hast Uno gespielt bei mir.
Ja, stimmt.
Du bist mit deiner Tochter gekommen, hast Essen bestellt und ihr habt Karten gedruckt.
Wir haben
Uno gespielt. Ja. Und das war ein ganz Zauber. Und das hat mich sehr stolz gemacht, dass ich so einen Ort habe, wo Christoph Rüfer mit seiner Tochter Essen kommt und nebenbei Karten spielt. Und wir reden nicht von der 4-jährigen Tochter.
Wir spielen immer ganz gern irgendwie ein Kartenspiel oder irgendwas haben wir immer dabei.
Mega. Ja. Wie schön.
Und tatsächlich, ich war mal in München in einem bayerischen Wirtshaus und wir sind rausgeflogen, weil wir angefangen hatten, Karten zu spielen.
Nein.
Ja, ja.
Seid ihr rausgeflogen?
Ja, 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 ja. Der hat dann gesagt, das geht hier nicht. Und dann haben wir gesagt, ja, gut, dann gehen wir jetzt nach dem Hauptgang.
Wie viele Kinder hast du?
2 Töchter.
Wie wäre das, wenn man, und das ist ein ganz, weil ich war danach in St. Gallen in einem kleinen Italiener, alte Schule, sehr simpel, sehr klar, aber eine für mich wieder in einer dieser wunderschönen Gastromomente, diese Entdeckung, die man hin und wieder mal auf Reisen hat, wo du in einen perfekten Laden reingehst, weil das Gesamtkonzept perfekt ist, ne? Das Essen war toll, der Wein, der Service war alles. Und neben mir saß so eine Altherrengruppe und die haben neben dem Essen so ein bisschen Skat rumgespielt. Das fand ich irgendwie so schön, weil das zeigte wieder das, was wir während Corona auch immer gesagt haben, dass wir ein Zuhause sind, dass wir ein sozialer Treffpunkt sind, ja, und nicht nur eine Kathedrale für den Genuss der festen oder flüssigen Art und Weise. Wenn ich jetzt so, und ich weiß auch aus persönlichen, zumindest Randbewegungen, dass sich nicht auch jeder Gast bei euch, obwohl es ein Drei-Sterne-Laden ist, obwohl es ein das Hotel für Jahreszeiten, ich sag mal so, da ist Etikette auch nicht immer da. Falls du noch weißt, welchen Namen ich meine.
Nee, das weiß ich. Ah doch, jetzt weiß ich's.
Ich war wirklich der Feingeister an dem Abend.
Also du kommst etwas später dazu.
Genau, das muss ich wirklich sagen. Damit habe ich nichts zu tun. Und dann dachte ich auch so, oh, das ist auch so eine Runde, die ist jetzt hier aber auch
krass. So,
krass. Na, die Runde, tolle Leute, aber.
Na, die Runde, die war ja nachmittags schon bei dir. Die waren erstmal mittags irgendwo anders eingekehrt.
Da hat es nämlich angefangen,
dann, Christoph. Dann nachmittags in der Bullerei auf 10 Flaschen Wein und eine Runde Schnaps.
Tim war also doch schuld.
Und danach, jetzt gehen wir noch ins Vierjahreszeiten. Aber nicht jeder hat mehr das Dessert erlebt, weil der Alkoholkonsum einfach zu groß war. Krass. Ja, tagsüber schon.
Und ich bin dann später reingegangen und ich war so Resteesser. Ich wollte einfach nur noch mal Hallo sagen in der Truppe. Also es waren Kollegen, ne? Ja. Berufskollegen, auch von einem sehr hohem Niveau. Und aber aus dem Ausland, also Österreich, mit Winzern. Also Leute, die alle genau das verstanden haben. Die hatten einen großartigen Abend. Die hatten da so, aber dann schlug dann doch die Dauer des Genusses und auch die Uhrzeit irgendwann mal, so dass nicht jeder mehr in der Lage war, noch die, ich glaube, ab zwar erster, Hauptgang bin ich reingekommen.
Ich weiß es nicht mehr, aber ich fand.
Und ich habe dann Reste essen gemacht, habe dann immer die Teller von den anderen bekommen.
Ich finde das grandios, weil solche Abende bleiben einem ja auch in Erinnerung. Ja.
Ein anderer hoch, Christian Bau war an dem Abend.
Der hat jetzt seinen Geburtstag gefeiert.
Und der dachte auch so, oh Gott, ey, das ist meine Kollegin.
Ja, trotzdem ist das schön. Ja, ich kann auch mal eine ganz kurze, weil ich rede selten tatsächlich über Gäste, weil das Vierjahreszeiten ist ein abgeschotteter Raum und oder ein abgeschottetes Hotel, aber wir reden selten über Gäste, aber über den Gast habe ich was erzählen, weil leider, und das ist auch sehr traurig, verstorben ist, Rüdiger Kowalke.
Ja.
Und Rüdiger Kowalke saß immer mit seiner Skatrunde bei mir unten am Chefstable. Das ist so ein kleiner Raum für sich, ne? Mit Fenstern, gibt's auch Vorhänge. Hat kein anderer jemals die Vorhänge zugezogen. Und Rüdiger kam immer mit seiner Skatgruppe, hat erst so 4 Gänge gegessen mit seinen Freunden. Und dann haben die Skat gespielt und die Vorhänge zugezogen, weil die Scheine auf dem Tisch lagen.
Ja.
So, und dann ging immer einer, und meistens war es Rüdiger, flötend vorne weg raus und sagt es den anderen hinterher, ich lade euch noch in die Bar ein. Ja, und dann hast du so 3 traurige Gestalten, die ja hinten gefolgt sind. Und ich sage, Rüdiger, du brauchst gar nicht zuziehen. Wir wissen doch sofort, wer gewonnen hat, oder? Du brauchst nicht die Vorhänge zuziehen.
Aber
und das war so schön.
Und deshalb ist das auch so. Und das hat das Herlin, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, hat genau eine ganz gute Mischung. Das ist die Stärke des Jahreszeiten insgesamt, nicht nur des Herlins alleine. Sie schaffen die richtige Atmosphäre für den richtigen Gast. Also sie schaffen es eben wirklich jeden Gast individuell ein bisschen zumindest in Nuancen auch zu bedienen und zu behandeln. Und ziehen nicht so eine Servicekategorie über jeden Gast hinweg, unabhängig davon, wo er herkommt, wer er ist, welche Erfahrung er hat. In diesen Laden, und das ist eine Ausnahme in meinen Augen, kannst du auch mit ungeübten Essensgehern jederzeit reingehen, weil das, was du auf dem Teller hast, wird dich immer berühren. Es ist immer erkennbar, es ist immer auf eine Art und Weise vertraut. Selbst wenn du es noch nie gegessen hast, ist immer so in diesem Geschmack ist was Vertrautes drin und du wirst die Qualität erkennen. Das heißt, jemand, der vielleicht irgendwo mal essen war, der wird nicht sagen, oh, das habe ich aber noch nie gegessen und ich weiß gar nicht, was das ist. Das muss bestimmt gut sein, sondern Menschen spüren, dass das Essen herausragend ist, weil diese kleine Pflanze von Vertrautheit, die in jedem Gericht und in diesem Geschmack drin ist, das ist in meinen Augen relativ einzigartig hier.
Bei aller Perfektion, die das Hotel für Jahreszeiten ausstrahlt, die auch eine Drei-Sterne-Küche oder einen Drei-Sterne-Service ausstrahlen, es soll immer herzlich sein, ne? Das ist das A und O.
Ja.
Und das kriegen wir ja auch ja hervorragend immer vorgelebt, seit Jahrzehnten mittlerweile, von unserem Direktoren-Ehepaar Peters. Und das geben wir an die Gäste weiter.
Ja.
Du bist genau wie lange im Vierjahreszeiten?
Am 15. Juni sind es 24 Jahre.
Kriegt man einen goldenen Kugelschreiber bei 25 oder irgendwas? Wie ist das
denn so? Keine Ahnung.
Gibt es da noch jemanden außer vorne, eure Leute?
Naja, Ingo Peters ist, glaube ich, im nächsten Jahr 30 Jahre da.
Ja, es gibt auch andere Mitarbeiter, die sind teilweise schon 35 Jahre da. Ein Wagenmeister, ein Neugebauer, ja, also der die Gäste das Gepäck am vorne abnimmt.
Das mache ich so. Das,
35 ja. Jahre, Herr Menk, da war immer so, das war wirklich, das war ein Mannsbild, ja. 2 Meter groß und 120 Kilo schwer. Also der stand Jahrzehnte lang vorne am Eingang. Ich glaube, der hat sein 40-jähriges noch im Vierjahreszeiten gefeiert. Es gibt, wenn man bei uns in den Mitarbeitereingang reinkommt, gibt es 2 Tafeln. Einmal aktive Jubeljahre und einmal Jubilare, die in Rente sind quasi. Mhm. Und da stehen auch teilweise 55 Jahre stehen da drin. Die sind Krass. Quasi mit der Lehre da reingegangen und dann zur Rente wieder raus.
Verrückt. Und toll.
Super. Aber ich möchte noch einmal auf meine Frage zurückkommen. Was ist die Faszination an Sternen?
Ja, vor allen Dingen, Tim, wir kommen da sofort hin, weil ich würde gerne einmal sagen, dass 1999 kam ja, hast du den ersten Stern erkocht, das war im Fährhaus auf Sylt?
Ja.
Muckenmarsch?
Ja, nicht ja. alleine, wir hatten da als Queen Chef Duo gestartet, weil unser Vorgänger war Juan Amador.
Wirklich?
Juan Amador war im Versmunkmarsch. Ja, war so. Und wir kannten den, der war ja ganz lange Zeit in der Petersilie in Lüdenscheid. Ja. Kennt heute keiner mehr.
Ja.
Also Küche oder Gastronomie ist ja immer in Bewegung, ne? Das ist auch das Interessante. Also die Reise geht immer weiter. Und Juan Amador war dann im Fährhaus Munkmarsch auf Sylt. Und Alessandro Pape und ich, wir haben uns das erstmal getrennt voneinander angeschaut. Man hat uns erstmal getrennt voneinander angesprochen, ob man das übernehmen würde. Und wir sind dahin, haben uns das angeschaut und haben gesagt, alleine gar keine Chance. Weil das ist, du brauchst auch jemanden, ein Team irgendwie, das sofort damit einsteigt, weil das ist schon eine Nummer, wenn du von Juan Amador was übernimmst. Und dann haben wir entschieden, wir machen das zusammen. Und das hat 2,5 Jahre gehalten. Ich habe auf Sylt Nachwuchs bekommen, meine erste Tochter, und habe dann für meine 3-Zimmer-Wohnung weit über die Hälfte meines Nettogehalts investiert. Und deshalb war das für mich schon so, ja, irgendwo endlich, ne? Also man konnte sagen, rein wirtschaftlich gesehen, kannst du das nicht jahrelang hier durchhalten, ne? Und dann wurde das im Vierjahreszeiten frei und darauf habe ich mich beworben und dann hat das auch funktioniert und geklappt. Und ja, den ersten Stern war dann 1999 oder war es 2000?
Nee, 1999.
Kann auch 2000 sein.
Und dann hast du 2002 im Herning den ersten Stern.
2002, ja. Nee, ja, der Stern war schon da, ich muss ihn nur bestätigen.
Im Herning.
Im Herning. Mein Vorgänger hatte den Stern da gekocht. Im November hat sich dann...
War das Michael Hoffmann?
Nee, das war Hans-Peter Engels. Hans-Peter Engels kannte ich noch, der war Küchenchef in der Köhlerstube in der Traube-Thombach, als ich in der Schwarzwaldstube war. Und der war mein Vorgänger im Herlin. Manchmal trifft man ja die Kollegen immer wieder. Ne? Früher waren das ja auch deutlich weniger Sterne-Restaurants, als es heute sind. Mhm. Und deshalb hast du zwangsläufig irgendwo, in welchen Küchen du gearbeitet hast, hast hinterher alle irgendwo wieder getroffen.
Ja.
Ja, heute ist das, hast du gar keine Chance mehr, alle wieder zu treffen. Aber damals war das so eine, schon irgendwie, man kannte sich und war irgendwie eine verschworene Truppe. Und ja, im Herlin dann 2002. Und da hatte ich so 4 Monate Zeit für den Stern zu bestätigen, hat funktioniert. Und dann
ging es immer weiter. Und 2012 kam der zweite Stern?
Ja. Also und November 2012 für 2013.
Genau. Und im Juni 2025.
Ich sag das so, weil früher hattest du immer so eine Testersaison, kann man das so sagen?
Ja.
Also es fing mit dem Feinschmecker, der kam dann immer raus im September, dann kam der Aral Schlemmer Atlas, dann kam im November der Gourmeliot und der Michelin kam auch im November oder die haben sich immer, der eine kam vorher und der andere hinterher und dann hast du ein Weihnachtsgeschäft gehabt und dann hast du gesagt, im Januar so, jetzt geht's wieder los.
Mhm.
Ne? Und dann so. Mittlerweile ist das so, dass jeder Restaurantführer irgendwie seine Zeiten verschoben hat. Der Michelin kommt jetzt im Juni aktuell raus. Der Feinschmecker, ich glaube jetzt immer im März, der Gusto irgendwie im Januar. Also es hat sich total verschoben. Du hast das ganze Jahr über hast du quasi immer irgendwann eine Präsentation für einen Restaurantführer.
Und der Genussguide immer Ende April.
Und der Genussguide Ende April.
Ich wusste, dass er kommt. So, ja. Wann,
also Jungs, war, wenn ich das nicht rausgehauen hätte, wäre aber auch was falsch.
War aber auch schon mal anders.
Ja,
ihr seid auch schon mal im September oder so rausgekommen.
Das war Corona geschuldet, leider. Also.
Na, Veranstaltung September, Oktober, das ist der dichteste Veranstaltungskalender, da weißt du schon gar nicht mehr. Also ich weiß nicht, wir werden nirgends eingeladen, aber September, Oktober, voll.
Du wirst nirgends eingeladen, hast du das gerade gesagt.
Nein, aber ich habe manchmal so das Gefühl, Mensch, oh, das kann man wieder was sagen. Aber im September, was da alles so an Events ist, das ist schon smart, das auch mal ein bisschen zu entzerren.
So. Ja. Also, der dritte Stern. Jetzt zu deiner Frage, Tim, nochmal zurück, nachdem wir einmal geklärt haben, wann welcher Stern kam.
Also zwei echte Fragen. Und die eine, was ist diese Faszination? Weil ich habe sie einfach nicht in mir drin. Für mich, ich verstehe das Konzept, ich finde es auch toll. Aber es definiert nicht meine Wahrnehmung. Also soll heißen, der Stern alleine aus der Vergangenheit hatte zumindest ein Qualitätsversprechen. Ich finde, dass heutzutage wahnsinnig viele gute Restaurants auftauchen, wo man sehr, 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 sehr gut isst, ohne Auszeichnung. Was vielleicht früher nicht ganz so der Fall war, dass man das ein bisschen benötigt hat. Heutzutage finde ich so richtig schlecht, isst du nicht. Und ich finde auch, dass der Stern teilweise sehr eindimensionale Küche hervorgebracht hat. Das ist auch schon wieder in der Vergangenheit, jetzt wird es wieder differenzierter, jetzt fängt das wieder an, ein bisschen mehr Freude zu machen. Und durch die Menge der Einsterner hat das ein bisschen bei mir, und ich möchte keine Leistung minimieren, weil das ist eine Leistung, eine ganz tolle Leistung, aber auffällig wird jetzt eigentlich in der Qualität erst der Zweier wieder, in meinen Augen. Ohne dass ich die Einsterne in irgendeiner Form runtermachen möchte, ganz im Gegenteil. Aber das sind, wie viele haben wir in Deutschland derzeitig? 500? 400?
Nein.
Hätte ich auch nicht.
200?
Gesagt. Nein, auch
doch. Sterne?
Ja, 200 Einsterne kann schon sein. Ich kann jetzt nicht eine genaue Zahl sagen, weil das auch im Laufe des Jahres gehen auch immer welche, die sagen, ich mache was anderes. Ja. Aber eine Sterneküche ist halt einfach, dass du eine hervorragende Qualität mit einem hervorragenden Handwerk in wunderschönen Gerichten präsentierst.
Woran erkennt ihr, ob ein Produkt wirklich drei Sterne würdig ist?
Ja, wir gehen an jedem Lebensmittel ran, das vom Aussehen, vom Geruch, Geschmack, von der Beschaffenheit, also ist es zart, ist es fest, ne? Beim Fleisch zum Beispiel, ja.
341.
Ein Sterne-Restaurant?
Nein.
Doch.
Nein. Steht insgesamt. Hier. Insgesamt in vielleicht 341.
Ja, mach
nein,
mal.
Mit zwei und drei Sternen. Insgesamt 341.
Weißt du, wie viele Drei-Sterne-Restaurants es gibt in Deutschland? 12.
Ja, Boah, du bist aber heute.
Ich glaube,
er unterfüttert das jetzt hier sofort mit Fakten.
Tim googelt.
Aber die Qualität der Zutaten, es sind auch sicherlich irgendwelche Betriebe, die man über Jahre kennengelernt hat, wo man sagt, da bin ich nie irgendwie enttäuscht worden von dem, was er geliefert hat, von dem, was gefischt wurde, was gejagt wurde und deshalb was angebaut wurde, und dann weiß man, dass man da eine hervorragende Qualität bekommt.
Jetzt folgt eine kleine Pause für unsere Partner.
Die HVV Switch App ist das Herzstück der Mobilität der Metropolregion Hamburg. Jetzt mit neuem Design und allem, was du für deine persönliche Mobilität brauchst. HVV Switch bringt alles zusammen. HVV, Miles, Free to Move, Sixt Share, Cambio, Voi und Moja. Verbindungen checken, Tickets kaufen, Sharing Service buchen und losfahren. Dank neuer persönlich gestaltbarer Startseite habt ihr immer genau das im Blick, was euch wichtig ist. Und das Beste? Einmal anmelden, alles nutzen. Mobilität war noch nie so einfach. HVV Switch. Alles außer Fliegen.
Und jetzt geht's auch schon weiter. Warum heißt das Herlin eigentlich Herlin? Ich glaube, viele wissen das nicht.
Das Herlin heißt Herlin, weil es auf den Gründer des Vierjahreszeiten zurückgeht, Friedrich Herlin. 1897, ein Schwabe, hat in der Schweiz damals gearbeitet, 1896 sage ich jetzt einfach mal, und hat dann das Hotel Vierjahreszeiten stand zum Kauf,
ja,
und hat das dann 1897 wieder eröffnet. Und hat dem Restaurant im Hotel dann seinen Namen gegeben. Es hieß immer schon Vierjahreszeiten.
Ja.
Und aber er wollte sich halt auch so ein bisschen verewigen und hat dann das Restaurant seinen Namen gegeben.
Und so heißt es bis heute.
Ja. Und dann früher war das Hotel auch gar nicht so hoch und es war auch gar nicht so, wenn man davor steht, in breit, sondern immer, wenn ein Nachbarhaus zum Verkauf stand, hat Friedrich Herlin das aufgekauft, Durchbruch gemacht,
ja,
renoviert und sich dadurch halt auch vergrößert.
Ja.
Ne? Und auch nochmal, ich glaube, ein oder zwei Etagen oben drauf gebaut. Also es war früher deutlich kleiner, als es heute ist.
Wie viele Plätze habt ihr?
Wir haben, ja, Plätze kann man mal schnell sagen. Wir haben 14 Tische im Restaurant plus den Chefstable. An Valentinstag kannst du sagen, ich habe 30 Gäste, 15 Tische, 30 Gäste, ne, ist ja so. Und ansonsten gehen wir schon in die 40er, Mitte 40er rein.
Mm. Du hast 10 Jahre lang 2 Sterne gehalten. Was hast du am System verändert um den 3. Stern? Und ich meine, du hast vorhin gesagt, 18 Punkte hatte Herr Koch. Du dachtest, 18 von 100 ist nicht so viel. Du hast 19.
Ja, das gibt es nicht mehr, diese Punktevergabe gibt es nicht mehr und aktuell ist auch kein Gourmelio mehr in Deutschland am Start. Das hat zu jetzt Recht quasi so ein bisschen der Gusto übernommen. Ja, ist als
Tim
als
hat aufgehört zu googeln inzwischen.
Nein, ich höre mal.
Was hast du alles Interessantes gefunden? Ja, was hast du
gefunden? Ich habe so parallel drüber nachgedacht. Das ist nicht so negativ. Also bei mir ist der überhaupt nicht negativ belegt, der Stern. Überhaupt nicht. Ich versuche immer nur zu verstehen, diese Faszination.
Du hast ihn nicht. Wolltest du nie einen Stern haben?
Nein.
Das war nie in deinem Herzen, sagst du.
Nein. Nie. Ich bin mal den Weg gegangen, aber ähnlich wie du, ich wusste nie wirklich, was ein Stern ist, weil ich auch nie einen gegessen habe als Koch.
Ja.
Ich habe ja nur gekocht, weißt du, so, ich hab dann mal im Sterne-Restaurant gearbeitet oder so. Ich habe aber ganz ehrlich, ich habe an mir keine Veränderung im Kochen gemerkt. Ich habe mit derselben Leidenschaft das Essen bis zum Ende begleitet. Ich habe die Bratkartoffeln früher für die Bierstube im Interconti mit derselben Leidenschaft gekocht. Und ich habe mich jedes Mal dran erfreut, wenn sie knusprig waren. Und ich habe dann das letzte Flöckchen Butter reingegeben. Das ist für mich das Schönste bei der Bratkartoffel, wenn die dann so ein bisschen aufschäumt und du schaffst es wirklich, eine Bratkartoffel so direkt aus der Pfanne auf den Teller zu packen, weil das Fettverhältnis zu Kartoffelspeck einfach perfekt ist. Und das habe ich in mir drin. Das habe ich in mir drin, wenn ich Milchreis koche. Das habe ich in mir drin. Ich gucke viel Glanz, solche Sachen, wie schön Sachen sind. Und mein Geschmack ist nach wie vor, der aus mir rauskommt, ist relativ klar, also sehr subtil. Deshalb ist die derzeitige Entwicklung der Reduktion in der Spitzenküche eine Entwicklung, die ich sehr schätze, weil ich es endlich wieder verstehe, weil ich gerne Sachen sich entwickeln lasse auf der Zunge. Das ist schön, wenn es ein bisschen subtiler kommt und nicht immer nur in die Schnauze rein mit Umami und Miso und dem ganzen Kram. Das mag ich sehr. Aber ich habe das Konzept nie verstanden.
Aber plus, Christoph, wie hat Tim sich denn...
Nur ganz kurz, ich bin noch sofort dabei. Und ich schätze den Giet sehr. Sehr, sehr, sehr. Ich finde es ganz, ganz, ganz wichtig. Ich frage mich nur immer, ist es das einzige Bewertungskriterium in der Art und Weise, wonach Köche streben sollten? Gibt es nicht vielleicht auch eine andere Option dafür, nochmal was anderes aufzumachen? Jetzt öffnet er sich endlich, aber eine Zeit lang fand ich den gibt es zumindest wie und was in Deutschland bewertet worden ist, sehr eindimensional.
Okay.
Und da passte ich nicht rein. Also konnte das für mich auch gar keinen Ehrgeiz entwickeln, weil ich wollte ja mir treu bleiben. Jetzt gehen sie stärker auf Qualität und unterschiedliche Ecken, Kanten. Also es ist ja schon sehr divers, was heutzutage gewertet wird, wenn du dir die Restaurants mal anguckst. Das war nicht immer so.
Mhm.
Und den Gourmet, einfach den habe ich schon immer verachtet. Das war schon immer ein maßlos dummes Magazin in Deutschland. Weil sie in ihrer Arroganz Kollegen schlecht beschrieben haben aufgrund eines einmaligen oder wie auch immer Besuches, wo gesagt, das macht man nicht. Man muss vorsichtig sein in der Wortwahl, weil es muss immer alles in Relation sehen. Und der Giet hat immer entschieden, du wirst bei uns aufgenommen, wenn du unsere Kriterien erfüllst. Mhm. Wir machen dich aber nicht schlecht, wenn unsere Kriterien nicht erfüllst, sondern wir lassen dich leben. Und deshalb war der Gourmillot war ein Machtapparat in Deutschland, den ich ganz fürchterlich und schlimm fand, der Karrieren, der Läden kaputt gemacht hat, der Wahrnehmung, und Köche sind nicht immer die stabilsten Menschen, auch obenrum im Kopf nicht. Das war nicht in Ordnung. Hatten wir damals den großen Fall in Hannover, wo auch jemand einen sehr radikalen Weg gehen wollte, nachdem man ihn sozusagen abgewertet und radikal schlecht beschrieben hat. So viel dazu.
Ja, aber ich liebe es immer wieder an dir, dass du so deutlich bist in deiner Meinung, das auch raushaust.
Der Gourmillot Österreich, ganz andere Nummer. Ganz andere Nummer. Weil die agieren eher wie der Guide Michelin. Und das ist ein Kaufmagazin, der Gourmillot, glaube ich, ne? Man kann die Lizenz kaufen. Ja. Rein theoretisch könnte ich jetzt den Gourmillot kaufen und könnte den umstrukturieren. Ich weiß nicht, ob es da Regeln gibt oder sonstiges, aber der deutsche Gourmillot war, fand ich lächerlich. Schon immer.
Krass. So, wir waren aber dabei. Was hast du an den Strukturen verändert?
Eigentlich hat er meine Frage vorhin schon zweimal beantwortet.
Ja.
Einmal. Ja. Was habe ich verändert? Wir sind einfacher geworden tatsächlich. Wir sind also ohne dass man es also einfacher in der Wahrnehmung auf dem Teller. Es ist viel reduzierter, ja, aber trotzdem Soßen. Wir haben sehr viel Zeit in Soßen investiert, weil wir da auch ein gewisses Handwerk drin sehen, was eine Küche ausmacht. Und die Soßen sind deutlich aufwendiger geworden. Also eigentlich das, was man im ersten Moment sieht, oh, ist aber schlicht, steckt eine Menge Arbeit drin. Und das hat sich verändert. Früher hat man, glaube ich, viel mehr Arbeit auf dem Teller gesehen.
Ja.
Und heute sieht man es ein bisschen weniger, aber die Arbeit hat sich eigentlich verdoppelt. Und die Geschmäcker sind ein bisschen zugänglicher geworden und nicht mehr ganz so im Kontrast.
Ja.
Ja. Und die zweite Sache, was du schon beantwortet hast, Sterneküche, was macht der Reiz der Sterneküche aus? Klar, eine schöne Bratkartoffel, wir lieben sie alle. Mit ein bisschen Speck, Frühlingslauch, Petersilie, Zwiebelchen dabei, herrlich. Das kann ich mir aber, wenn ich ein guter Koch zu Hause bin, auch daheim machen. Und ich finde immer, wenn man bei uns essen geht, dann muss es auch ein Stück weit so sein, dass man es nicht einfach zu Hause nachmachen kann. Das funktioniert nicht. Das ist der Grund, wieso man dann auch Geld ausgibt und sich das leistet. Ja, es ist auch immer mit einem gewissen Obolus verbunden und da muss ein Nutzen, ein Wert drin liegen, den man erhält als Gast. Einmal von dem Lebensmittel, was ich sonst wahrscheinlich nicht auf dem Wochenmarkt bekomme, und einmal natürlich auch in der Zubereitung, die ich zu Hause auch nicht so ohne weiteres hinkriegen würde.
Ja. Und hat Tim das geschafft?
Da würde jetzt ein Streitgespräch bei mir entstehen, das sehe ich anders.
Aber hast du es geschafft, das nachzukochen eigentlich?
Was?
Bei Kitchen Impossible?
Ja.
Wird das ausgestrahlt?
Ich weiß nicht.
Jetzt
sag's
Sonntag.
Mir.
Also unsere Sendung
unsere
wird jetzt.
Sendung?
Nee, unsere Sendung?
Unsere Sendung.
Wird jetzt am Sonntag ausgestrahlt.
Okay, und der Podcast wird am nächsten Donnerstag, also danach.
Ich sag mal so, ich habe kulinarische Geschichte geschrieben.
Und das ist du erinnerst dich aber, was ich eingangs gesagt habe, dass du wie ein Orkan in der Küche bist.
Ja.
Weil die Küche sah danach, also ich musste erstmal, also ich hatte Abend Service, ja.
Ich habe so akkurat, so sauber gearbeitet wie noch nie in meinem Leben. Ich war stolz auf mich. Ha? Ich hab meinen Zirkel und mein Geodreieck wieder weggepackt, nahezu sauber.
Hör auf, ey.
Oh Gott, also.
Guckt euch das an, ist jetzt in der Vergangenheit, aber.
Das Schöne ist,
man kann es abrufen in der Mediathek.
Man kann jetzt, also dieses Konzept in seiner eigenen Küche, ein System zu haben, wo man weiß, wo jeder Löffel ist, wo Salz und Pfeffer ist, wo man die Gänge kennt, die man auch timingmäßig im Kopf hat, wo man den Herd kennt. Das funktioniert insbesondere, wenn man 16 Jahre am selben Herd stand. Dann kann man das alles aus dem FF. Da passieren Dinge nicht mehr so. Im Rahmen von Kitchen Impossible, wo all das plus dieser Ehrgeiz, dieses Gericht nachzukochen, wo du ja ständig anpassen musst, natürlich kommt es da auch mal zu Arbeitsabläufen, die vielleicht auch die einen oder anderen Krümel in der Küche hinterlässt. Das hat man bei mir jetzt schon seit 12 Jahren.
Den einen oder anderen Krümel hörte sich bei Christoph eben ein bisschen anders an, Tim.
Ich muss ja auch mal für mich einschätzen. Das kann man bei mir seit 12 Jahren auch beobachten, und es gibt Teile in der Sendung, wo ich sehr akkurat arbeite. Das ist, wenn man lösungsfähig auch aufgeht, und dann manchmal muss man den Lösungsweg sehr spontan 3 Minuten vor Service halt nochmal ändern. Cut. Dasselbe Gespräch möchte ich gerne in einem Jahr nochmal führen, denn mein Auftritt im Hotel 4 Jahreszeiten in dem Restaurant Herlin mit dem frischesten 3-Sterne-Restaurant Hamburgs und zu Recht auch einem sehr verdienten 3-Sterne-Koch, wir hatten eine kleine Privatwette. Da habe ich ihn ein bisschen reingequatscht, da habe ich ein bisschen seine Unerfahrenheit vor der Kamera eiskalt ausgenutzt.
Er hat mich überrumpelt.
Er hat mich überrumpelt?
Ja. Ja. Oh, oh. Hinterfotzig, würde ich sagen.
Es gibt ein paar Charaktere, die sich weigern, bei Kitchen mitzumachen. Und auch zu Recht, weil sie sagen, boah, das weiß ich gar nicht, ob das was für mich ist. Und die will ich.
Und Christoph
wollte
einer.
Ich immer. Ja. Immer. So, weil ich eine Art sehr, sehr bewundere und ich liebe ja Leute, die ich bewundere und wirklich schätze, in diesem Kreise einzuladen.
Das sagt er nicht so oft übrigens.
Nee, sage ich wirklich nicht oft.
Das muss ich ihm einmal sagen.
Also, aber Christoph weiß, dass wir uns sehr, sehr, also dass ich ihn wirklich tief schätze.
Ich bin von Natur aus absolut mein Vater ein introvertierter Mensch.
Ich auch.
Nein. Im Leben nicht. Nein. Hör auf, ey. Ehrlich. Jetzt haben wir gleich ein Streitgespräch.
Ja, aber wirklich, da mache ich mit.
Ich bin von Natur aus ein introvertierter Mensch. Ne? Dass ich heute ein bisschen was mit Fernsehen, mit Küchenschlacht mache oder dass ich zu den Gästen rausgehe, das habe ich mir antrainiert. Aber insgeheim habe ich auch die Küche damals gewählt und sagen wir mal nicht den Service, weil ich mich in der Küche wohlfühle und weil ich auch gewisse Menschen um mich herum gerne habe etc., aber jetzt auch nicht mich gerne dann, im Service musst du präsentieren, da musst du einen Schnack halten können, da musst du auf die Menschen zugehen können, das bin ich nicht, ne? Und deshalb habe ich damals auch immer die Küche für mich gesehen, ja, und da habe ich mich wohlgefühlt. Tim ist ganz anders, extrovertiert durch und durch. So, und deshalb habe ich auch nie bei Kitchen Impossible zugesagt.
Aber jetzt habt ihr eine Wette miteinander gehabt? Hast du verloren?
Was heißt eine Wette? Erstmal kam er runter bei uns in die Küche.
Ja, total bescheiden, leise, ruhig.
Und du hast zuerst gesagt, warum? Ja, warum muss ich hier heute kochen in meinem Wohnzimmer eigentlich, wo ich mich immer so wohlfühle in 4 Jahreszeiten? Ja. Warum hier? Und hat mir so die Hand gegeben, ne? Ja. So, und also dafür kochst du dann beim nächsten Mal bei Kitchen Impossible Hand drauf und hat nicht mehr losgelassen.
Nee.
Doch.
Nein, das ist
ich hoffe, das sieht man auch so im Fernsehen.
Nein, ich habe gesagt, pass auf.
Warte mal eben, für die Hörer, die beiden haben sich eben auch nochmal die Hand gegeben.
Ich bin rein, hab gesagt, hallo ihr Pimmelköpfe, warum muss ich hier kochen? Das war die Ansage.
Schönes Wort.
Einfach erstmal ein bisschen Niveau reinbringen in das Ganze. Und dann habe ich gesagt, pass auf, du hast 3 Sterne. Jetzt stell dir mal vor, ihr weckt gerade den Teufel. Ich koche 3 Punkte. Es ist eine Skala von 1 bis 10. 3 von 10 ist 1 Punkt. Wäre 1 Stern. Jetzt koche ich 5 bis 6 Punkte oder darüber hinaus. Sind das 2 Sterne. Und jetzt sagen wir mal, wie viele Leute in der Öffentlichkeit trauen mir zu, 2 Sterne zu machen? Ich würde sagen 0,1. Wenn, sind das geschmacksblinde Personen und die auch sich so nicht damit beschäftigt haben, gar keine Ahnung von dem Wertesystem haben. Und aber wenn ich wenn ich 6 bis 7 Punkte koche oder darüber, dann trittst du gegen mich bei Kitchen Impossible an. Und ich hab's genailed.
Du hast alles gegeben.
Ich habe alles gegeben. Ich war wahnsinnig gut.
Ich knurre gerade nur.
Ich war wahnsinnig gut. Inhaltlich hätte ich auch 8 bis 9 Punkte verdient gehabt, weil das war nahezu eine Kopie des Originals. Das Einzige war die Wertschätzung des Christoph Rüfers, dass die Jury mir nicht die volle Punktzahl gegeben hat. Aber ich bin über die 6, 7 Punkte hinausgekommen und habe dadurch sozusagen Christoph Rüfer so dann genatscht und ich habe ihn da rein manövriert in dieses Desaster. Und jetzt fällt mir nämlich gerade ein, gestern habe ich deine Aufgaben ausgesucht. Eine wunderschöne. wirklich wunderschön. Du wirst mir dankbar sein, das weiß ich. Das weiß ich wirklich. Da siehst du meine.
Das gebe ich dir gerne zurück. Ich habe auch eine wunderschöne für dich ausgesucht. Da wirst du auch richtig dankbar sein.
Da siehst du die Wertschätzung.
Liebe Hörer,
die andere allerdings. Da schäme ich mich jetzt schon ein bisschen.
Ist nicht
für.
Dein Ernst.
Doch.
Ist nicht dein
Doch.
Ernst.
Da schäme ich mich jetzt schon ein bisschen für.
Liebe Hörer, ich muss
an
dieser Stelle sagen,
inhaltliches Feuerwerk.
Manchmal
also
ist mein Job einfach großartig, weil wenn ihr diese Gesichtszüge sehen könntet.
Ich habe 2 schöne auch für dich ausgesucht.
Ich habe nur eine.
Verdammte Axt, ey.
Also wir hören jetzt auf damit und freuen uns alle mega auf die Folge von Kitchen Impossible mit Tim Melzer und Christoph Rüffer. Das wird bestimmt großartig.
Du hattest eben gerade was ganz anderes gesagt, was ganz, ganz, ganz toll ist. Irgendwie, da wollte ich
Christoph
gerade,
oder ich?
Christoph.
Ja, natürlich. Danke, Tim, wie immer.
Also ich muss mal kurz an dich übergeben, weil ich musste mal in meine Erinnerung suchen, was du gesagt hast. Das war eine ganz tolle Aussage, auf die ich gerne eingegangen
wäre. Okay, Tim
wäre.
Überlegt und dann googelt er vielleicht nochmal. Ich muss mal einmal dazwischen. Wie definierst du denn deine kulinarische Handschrift? Tim, findest du mich jetzt wieder langweilig?
Nee, gar nicht. Sehr gut, gute Frage.
Wir kommen leicht, über die Jahre tatsächlich sind wir immer mediterraner geworden, aber auch deutlich mit Produkten, die halt, oder Lebensmittel, die halt, ich sag ungern Produkte, ich sag lieber Lebensmittel, die halt so in der Umgebung wachsen. Ne? Also es kann ein Reh sein von meinem Jäger in Trittau oder es kann eine Ente sein von Las Odefei in Uelzen, es kann Gemüse sein vom Kleberhof in Bagdeheide, nördlich von Bagdeheide. Es können Kräuter sein von Marco Seibold aus Süke. Es kann Honig sein von Elbgelb und so weiter. Also das ist, da sind wir deutlich regionaler in den Lebensmitteln geworden, aber wir kochen auch ein Stück weit gern mediterran. Also gern auch mal mit Olivenöl statt Butter. Mit Thymian, Rosmarin, Knoblauch, Oregano, ich liebe Oregano und so weiter. Also die italienische Küche tatsächlich, die ich früher immer sehr einfach, um jetzt nicht zu sagen banal fand, ist mir über die Jahre immer stärker ans Herz gewachsen. Früher war man eher beeindruckt, wenn man Restaurants besucht hat, wie zum Beispiel in Holland, Sergio Herrmann, dass er ganze Landschaften auf den Teller gemacht hat, das würde mich heute nicht mehr so beeindrucken. Für mich beeindruckt heute mehr eine Reduziertheit, wo ich aber sage, boah, das ist geschmacklich so hammermäßig, aber eigentlich so wenige unterschiedliche Lebensmittel auf dem Teller. Wie hat er das hingekriegt, ne? Das wird mich heute mehr beeindrucken, dass die italienische Küche für mich über die Jahre hinweg immer mehr Vorbild geworden.
Ich finde das total spannend, dass du am Anfang gesagt hast, du wolltest nicht Goldschmied werden, weil das so filigrane Prozesse sind. Ich meine, Sterneküche sind doch mega filigrane Prozesse.
Zum Zeitpunkt wusste ich noch niemals ansatzweise, was Sterneküche überhaupt ist. Klar. Also als ich mich da entschieden habe. Ja. Ne? Ich habe dann als Koch, also was weiß ich, in meinem Schulpraktikum, das erste, glaube ich, war Salatwaschen oder so ähnlich. Also Berge von Salat. Für damals so Salatteller, die es dann zum Filisteak mit Pfeffersoße und Backpotato dazu ja, gab.
Ja. Mag ich
so,
auch übrigens.
Ja? Und ich wusste ja gar nicht, was es ist. Ja, hat noch nie davon gehört. Elternhaus, wir sind zwar auch mal essen gegangen, in Restaurants, wo noch mit Platte auch mal serviert, von der Platte serviert wurde, ne, am Gast vorgelegt, aber geschweige denn in irgendein Sternrestaurant mit meinen Eltern, nein.
Mein Eindruck ja der Küche derzeitig ist, dass der Kreis sich gerade mal wieder schließt, ähnlich wie in der Mode oder auch in der Musik, ne, dass Dinge wieder auftauchen, natürlich gibt's immer technische Weiterentwicklung, aber es ist so ein bisschen da wieder als zu dem Zeitpunkt, als wir angefangen haben zum Lernen. Als so, wir so ein bisschen, ja. Bisschen, also weil wir die Produktvielfalt nicht hatten, noch nicht, ne? Also das Rangier und sowas gab es ja schon, aber das war eigentlich ein monochromer Anbieter. Und du konntest früher in Hamburg in den 90ern immer genau die Lieferdaten von Rangier Express erkennen, weil dann hatten sie auf einmal alle die gleichen Produkte. Das war einfach so. Das waren die Lieferanten, die das gute Zeug geliefert haben.
Ich erinnere noch, wie viel Rangier Express LKWs durch die Stadt gefahren.
Ja, das waren unsere Lieferanten. Und zwar unabhängig der Qualität dessen. Jeder, der Interesse am Kochen hatte, jeder, der sich Mühe gegeben hat, ein bisschen mehr auf den Teller zu packen als nur ein Konzept, hat da eingekauft. Ja. So, das waren die Rotbarben. Du konntest auf einmal überall Rotbarben, also war es schon fast schlauer, keine Rotbarben zu nehmen, so ein bisschen nochmal unter der Reihe, um anders zu sein. Und auch die Küchen waren etwas klarer noch, einfacher, weil die technische Evolution war noch nicht so weit. Die technischen Geräte waren noch nicht so weit. Die Kombidämpfer, es war Ober-Unterhitze. Es gab zwar Konvektomaten, es gab Programme, aber das hast du als Koch noch nicht angenommen. Dann kamen ja diese Phasen der Modernist Cuisine, die wir oft skeptisch betrachtet haben, aber von denen wir sehr viele Techniken inzwischen auch im häuslichen Alltag anwenden, also auch was Gerätschaften, selbst ein Airfryer, Sous-Vide-Garn, das ist ja alles eine Entwicklung aus dieser Modernist-Cuisine irgendwie entstanden, weil man sich sehr detailliert mit Graden beschäftigt hat, also wie viel Temperatur, wie viel Zeit, was passiert mit dem Produkt und wie fokussiere ich mich mehr und mehr auf den Geschmack. Das haben wir eine Zeit lang auch so ein bisschen verächtlich gesehen, ist aber in der Routine angekommen. Dann hatten wir diesen Overkill des Asiatischen, des Umami-Bums, nenne ich es mal so. Der ist auch noch präsent, aber er lässt jetzt nach. Er lässt nach. Okay. Finde ich schon. Also in der Form der Küchen, die wir betreiben, lässt es wieder, wir werden wieder ein Ticken ruhiger ein bisschen. Die Nordic, die Noma oder die Scandic, das ist ein Dauertrend. Also es ist kein Trend, das ist das hat die Evolution, das ist eine echte Revolution, genauso wie die Modernist. Und dann gibt es immer so 10-Jahres-Phasen, sehr auffällig. Euroasiatisch war in den 90ern, als ich angefangen habe. Ende der 90er war das ein ganz großer Trend. Da gab es schon so die ersten Mix-Konzepte. Und ich glaube, dass jetzt einer der nächsten Trends ist dieses Italienische, ist dieses Ding, weil ihr als Vorreiter genau diese Aromen wieder nach vorne holt. Ihr werdet ruhiger, ihr geht weniger ins Asiatische, weniger ins Gepickelte, weniger ins Fermentierte, weniger, ihr geht wieder an das Grundprodukt und veredelt das nur noch. Und zwar das echte Grundprodukt. Und ich glaube, da steckt eine ganze Menge Spannung und neue Welt wieder drin. Deshalb wäre meine Frage, was glaubst du, wo du in 10 Jahren, was deine Handschrift in 10 Jahren ist?
Oh, gute Frage. Also auf jeden Fall muss sich eine Küche immer weiterentwickeln, muss sich auch stetig verändern. Aber so wie du es erstmal jetzt beschrieben hast von den Zeitspannen und welche Entwicklungen es da gab, absolut, ne? Also die klassisch französische, so 80er, Anfang 90er, dann euroasiatisch, dann kam die Molekularküche und dann kam auch wieder so ein asiatischer Trend eine Zeit lang. Dann kam das Regionale mit Noma tatsächlich. Und nach Noma kam eigentlich erstmal nicht mehr so viel. Also auf jeden Fall kein Trend, den man dann irgendwie flächendeckend sieht, dass alle Köche das aufgreifen, sondern jeder besinnt sich so ein bisschen gerade im Moment, finde ich, auf sich und macht so, verfeinert seinen Stil. Aber für uns ist die italienische, oder sagen wir mal die mediterrane Küche, ich glaube, das ist ein bisschen besser ausgedrückt, weil für mich ist da zwischen Italien und Frankreich, das ist alles eher der mediterrane Raum, ob da jetzt eine Grenze Suppe ist oder nicht. Ja. Ich finde, das ist eine sehr, auch für den Körper, eine sehr gesunde Küche. Ja.
Da spricht der 54-Jährige.
53.
Entschuldigung.
Ja, 55.
Da hat er neben den Vertrauensaspekt.
Nein, aber wir haben ja durchaus beide, ne, leichte Ansätze an.
Wir dürfen noch.
Ja, wir dürfen noch, aber trotzdem. Ja. Ist, so eine gesunde Küche ist nicht von, ist, tät uns mal auch besser.
Ja.
Oder?
Ja, du hast ja recht.
Und, ich finde das einfach eine schöne Küche, die legt sich auch so wunderschön wohlig ums Herz, ja. Also schöne Pasta und Gemüse gegrillt und Artischocken, tollen Fisch, eine schöne kräftige Soße, herrlich.
Jetzt haben alle Lust bekommen, bei dir essen zu gehen. Wie lange muss ich denn warten, wenn ich Tisch möchte im Herrling?
Kommt auf die Jahreszeit drauf an, ne? Also unsere Saison beginnt quasi richtig im Oktober. Ja, Oktober, November, Dezember. Da ist richtig, da braucht man schon wirklich einen Monat Vorlauf. Und ansonsten auch, wenn es jetzt nicht gerade ein Samstag, ein ganz spezielles Datum sein soll, 1-2 Wochen Vorlauf. Also das hat sich jetzt durch den dritten Stern natürlich, sind die Gästezahlen nochmal hochgegangen. Gleichzeitig mit
deutlich
den Erwartungen,
hochgegangen, oder?
Aber es ist jetzt auch nicht mehr so, dass man da jetzt irgendwie ein Jahr oder ein halbes Jahr warten muss.
Aber durch den dritten Stern, habe ich gehört, kommen Leute auch wirklich eingeflogen, um in deiner Küche oder in einer 3-Sterne-Küche zu essen aus verschiedenen Ländern.
Die Definition auch eigentlich von dritten Stern, ne?
Ja, ich auch. Und das hat mich auch echt fasziniert. Das hört man immer, aber ich kenn's ja auch bevor letztem Jahr Juni nur von Hörensagen. Und dann ab dem Datum schlechthin kam erstmal jede Menge Foodblogger, die dann als erste berichten wollten vom aktuellen Menü.
Ach krass.
Dann kam quasi im Anschluss fast wöchentlich.
Also so richtige Foodblogger oder auch richtige mit Ahnung?
Mit Ahnung. Gut. Mit Ahnung.
Also und dann schön, Alter.
Unter anderem.
Grüße gehen raus, ne?
Also, Grüße gehen raus. Unter anderem er als Hamburger, ne, mit einem wahnsinnigen Portfolio an besuchten Restaurants weltweit, ja, war natürlich da und hat darüber berichtet, wie andere auch. Und dann aber auch viele ausländische Gäste, unter anderem jede Woche tatsächlich ein Tisch aus L.A.
Ja, das habe ich.
Und ich war immer total fasziniert. Die sagten, ich frage, woher kommen Sie? Ja, United States, LA. Und ich dachte so, Wahnsinn, da muss es eine unheimliche Fan- oder Gourmet-Gemeinde geben. Kannte ich bis dato nicht. Das war so, das hielt so sieben Wochen hielt das an und dann ebbte es ein bisschen ab. Aber da war ich wirklich fasziniert.
Sonst ja, was war?
Bitte?
Was war eine Veröffentlichung in irgendeinem Magazin?
Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Aber da kamen dauernd auch große Familien, teilweise zu sechs, acht, aus L.A. Und da war ich echt fasziniert. Und natürlich hast du von jeher, also Hamburg nah in Skandinavien, unser viele Gäste, unser Stammklientel sind Skandinavier, Dänen.
Ja.
Für die ist es weiterhin bei uns ein Schnäppchen zu essen.
Ja.
Und auch zu trinken. Ja.
Ja.
Briten, auch Italien, Luxemburg, Frankreich, Holland ist dabei. Ja.
So, für die Dänen ist das ein Schnäppchen, für den einen oder anderen kaum bezahlbar. Wo liegt man so beim Menü?
Wir liegen bei 350 Euro fürs Menü. Und ja, das ist der Preis.
Wie ist denn das eigentlich? Also es gibt Menschen, die wissen das eindeutig zu schätzen. Die lieben diese Küche. Und es gibt natürlich auch Gäste, die sitzen da mit dem Handy und essen so nebenbei wie
Tim.
Ist das so? Also wie fühlt man sich, wenn man sowas beobachtet? Ich frage mich das immer wieder.
Ich beobachte es nicht, weil ich stehe in der Küche. Ich beobachte höchstens meinen Service und mein Service nimmt jeden Gast so, wie er ist. Ja, die gehen individuell auf jeden ein und das ist, du hast ja auch sehr unterschiedliche Gäste, die das sich zu ihrem Kennenlerntag, zu ihrem Hochzeitstag, zu ihrem runden Geburtstag einmal leisten, aber du hast natürlich auch die Gäste, die heute in Hamburg sind, morgen in London, übermorgen in Paris und fliegen dann weiter nach New York.
Ja, klar.
Also da ist wirklich von bis alles mit dabei.
Ich finde es manchmal ganz erfrischend, wenn Leute nicht so viel Geschiss ums Essen machen. Also auch bei mir im Restaurant. Wenn sie manchmal einfach nur sagen, ja, war gut. So, weil es auch manchmal einen wieder einen Ticken erdet. Ist nicht alles eine Offenbarung, was wir jetzt, bei euch ist ein Unterschied. Aber wenn manche Leute eben auch einfach mal nur essen und sagen, oh, das ist lecker und weiter im Gespräch bleiben. Egal auf welchem Niveau, ne? Ob du eine Dreierauszeichnung hast oder eine. Weil wenn du das kannst, ist es auch, finde ich auch ein Zeichen von Respekt, dass du es einfach nur annehmen kannst, dass es einfach eine gute Begleitung in diesem Moment gerade ist. Und manchmal ist vielleicht das Gespräch wichtiger als jetzt gerade, was sind da an 39 Zutaten. Oder das UNO-Kartenspiel. Also wirklich ein wunderschöner Moment. Wie gesagt, bei der letzten Runde, bei der ich dabei war, im Herlin, da dachte ich auch so, dann hört auch auf. Weil das fand ich dann schon so ein drüber. Ne? Das war
jeder so, wie er denkt.
Ja, nee, aber es war so ein drüber, weil die eine Hälfte war noch gut unterwegs, die andere Hälfte hätte auch ins Zimmer gehen können und weiter schlafen. Aber ich finde, dann ist das auch so ein bisschen, vielleicht dann kriegt es eine Dominanz. Auf der anderen Seite habe ich es auch schon erlebt. Ich bin mit Freunden aus Japan, habe ich eine Foodtour gemacht, waren wir auch in einem Dreieressen und ich habe gemerkt, meine Gäste können nicht mehr, die sind müde aus Japan, ne? Zeitumstellung etc. Und ich habe dann die gebeten, das Menü abzukürzen. Ich zahle den vollen Preis, nur nimm bitte Dinge raus, mach das nicht, weil dieses überleben die heute nicht. Und das hatte nichts mit Alkohol zu tun, sondern wirklich, die waren fertig.
Ja.
So, und dann gnadenlos durchgezogen. Und dann meine Gäste schon so am Tisch eingeschlafen, immer wieder zwischen den Gängen. Ach. Irgendwie so mich nochmal komm, mach Dessert und Rechnung, fertig. Ne?
Ja.
Dann kam noch das Vordessert, dann kam noch ein Dessert. Und dann hatte das sowas wie so ein, ich weiß nicht, diesen Moment, wenn du sagst, es war doch gut bis jetzt, aber länger ist, tut nicht gut, wie so ein Film, der kein Ende findet. Ja, ich hab's verstanden, jetzt brauchen wir keinen Plot, wir brauchen keine Sende.
Ja.
Manchmal wie Kitchen, 3,5 Stunden Kochfernsehen, wo ich sag, dieselbe Geschichte könnten wir manchmal auch in 1,5 Stunden erzählen. Also ich bin da hochsensibel, wenn wir auch was mal in die Länge ziehen müssen oder soll ich sagen. Deshalb, ich finde immer so ein Grundanspruch darf man ruhig haben und wenn die Leute aber eben das nicht mehr ganz wertschätzen und jeder schätzt es auf seine eigene Art und Weise wert. Also wenn du sagst, ja, hier herablassen, nimm weg irgendwie, weil ich es mir leisten kann, dann finde ich es schade drum. Wenn man Gäste hat, die das einfach nur
das
so.
Das meinte ich. Ne, das, genau.
Deshalb dachte ich auch so ein bisschen in die Richtung ging.
Ja.
Und die kannst du auch nicht mögen. Hör auf, so einen Scheiß zu essen. Das musst du sagen, weil du der Küchenchef bist und weil du aus dem Hotel 4 Jahreszeiten bist. Aber als Mensch denkst du auch so, boah, aber lieber würde ich jetzt hier gerade für meine Mitarbeiter kochen als für die Idioten.
Ah, herablassen, dass das aber wirklich, also das herablassene Gäste
ist
ganz, ganz wichtig geworden. Also früher war es, glaube ich mal, da hat man auch die Service-Mitarbeiter wirklich als Kellner und hier, ne? Das hier?
Ja,
ne?
Ja. Oh Gott.
Und ich hatte vor Jahren, ne, also da habe ich auch meinen Service bewundert, ja, dass sie das durchgehalten haben. Da hatte ich meine einzelne Dame sitzen und die hatte auch leicht einen an der Klatsche. Die legte von neben, die war alleine und legte daneben sich ein Bild auf den Tisch von Prinz Charles und strich immer drüber und sagte immer, mein Liebling, mein Liebling. Und dann hatte die ein Glas Champagner geordert, okay, und dann 6 Austern dazu. Gut. Dachte Toll. Ich so, das wird heute Abend hier kein guter Umsatzbon. Also da machen wir nichts. So, und dann hat sie eine Flasche Dom Pérignon geordert. Ja. Oh, alleine. Ja, Wahnsinn, alleine, ne?
Die hat sie mit Charles getrunken.
Und dann haben sie eine als Hauptgang Wachtel, danach nochmal 6 Austern, dann nochmal 6 Austern, dann nochmal eine Wachtel. Ich sag, das gibt es doch gar nicht, ne? Und die rief dann immer quer durchs Restaurant und zirkt dann immer auf, Service, nachschenken. Da habe ich echt gedacht, boah, gleich schmeißen sie raus.
Wirklich, aber das finde ich schon wieder geil. Und das ist schon wieder so drüber.
Aber das, boah, wie lange ist das her? War auch so in den 2000ern, also 20 Jahre, sage ich mal, ist das her, 2005, 2006 irgendwie so, ne? Das gibt es heute nicht mehr. Das gibt es heute, aber ich habe Ewigkeit nicht erlebt.
Ja.
Und damals, ja, wurde der Service noch ganz anders wahrgenommen.
So, ich sag mal so, wollte ich gerade sagen, unterschiedliche Wahrnehmung. Herr Rüfer sagt, er sei introvertiert, er ist eine wandelnde Labertasche, das ist der längste Podcast, den wir bislang hatten. Du kommst nicht mal zu Ende mit der Stellung deiner Fragen und diesmal lag es nicht an mir. Ich gebe dir noch eine Frage.
Du gibst mir eine Frage. Nein,
so muss man das machen. Einfach behaupten, ich gebe dir noch eine Frage.
Das ist so nett von dir, Tim. Also Christoph.
Ich bin selber Gast hier.
Ja. Aber ich gebe dir noch eine. Gib mir in meinem eigenen Podcast noch eine Frage.
Mach doch mal.
Ja. Tim.
Muss mal auf Podcom.com.
Tim, danke.
Bitte.
Ich möchte von euch beiden eigentlich wissen, was gebt ihr jungen Leuten mit auf dem Weg, Niveau zu halten? Was gebt ihr jungen Leuten mit auf dem Weg, diesen Beruf zu erlernen und zu sagen, das macht Spaß, das ist cool? Ja, genau. Wie motivieren wir die jungen Leute, diesen Beruf zu wählen und tolle Dinge zu machen, die auch ihr gemacht habt? Also ich meine richtig junge Leute, so um die 20. Ich möchte dazu noch eins sagen, ihr dürft
nicht überlegen. Ich würde an der Stelle gerne meine Fresse halten, weil ich bin 55 und es ist nicht angebracht, in meiner Position jungen Leuten eine Empfehlung zu geben für die Zukunft. Sowas würde ich lieber einen jungen Menschen fragen, der sich dafür entschieden hat. Ich kann nur für mich sprechen und ich glaube, was die Entwicklung mit dem Beruf auch noch in Zukunft vor sich hat, wir werden in eine Welt reingeraten, wo es in Zukunft Berufe gibt, von denen wissen wir noch nicht mal, dass sie existent sind. Und wir werden viele Berufe von denen, mit denen wir ganz vertraut gerade umgehen, die werden der Vergangenheit angehören. Ja. Das wird einfach so sein. Ich glaube, dass unsere Welt relativ vielfältig und sehr sicher ist, nachher auch in der Ausarbeitung einer Spezialisierung. Ich glaube, jeder Mensch, der versteht, wie komplexe Vorgänge, physikalische Vorgänge von Geschmacksherstellung, also Kochtechniken, der Produkte versteht, wie die produziert werden, wie sie hergestellt werden, hat einen kontextualen Zusammenhang in der Welt, in der er eigentlich lebt, und Lebensmittel werden produziert. Das sehen wir das ist das, was ich der neuen Entwicklung so positiv abgewinne. Ich als Koch, als ich gelernt habe, ich musste Garnituren auswendig lernen, also Speck, Champignon, Zwiebel, Perlzwiebel ist Grand Mère, glaube ich, irgendwie sowas. Das sind so Sachen, aber ich habe doch nicht gelernt, was ein Fisch ist. Ich habe doch nicht gelernt, wo der herkommt. Ich habe doch nicht gelernt, was die Qualitäten sind. Und ich habe mich schon gar nicht, auch nicht mit der Position eines Koches beschäftigen müssen oder einer Gastronomie in dem heutigen gesellschaftlichen Kontext. Wir mussten nur lecker kochen. Das war alles. Zu der Zeit, wo wir es gelernt haben. Da ist heute so viel mehr. Aber wenn du dir die bunte Vielfalt, und ich bin ein ganz groß, ich finde, wir verlieren keine Vielfalt. Es war noch nie so vielfältig wie heute. Nur die Vielfalt der Vergangenheit, die hat vielleicht federn lassen müssen. Aber das war schon immer so. Und jetzt kommt eine neue Generation und dieses Berufsfeld, in dem wir uns bewegt haben, ist, glaube ich,
das wird anders.
Das wird anders und du wirst innovativ sein können in unserer Branche, wenn du dich damit beschäftigst, du wirst ein sicheres Feld haben, du wirst ein unfassbar vielschichtiges Feld haben, du wirst handwerklich arbeiten können, detailversessen, du wirst kontextuell, was Umwelt und solche Dinge angeht, gesellschaftliche Aspekte bedienen können, du wirst dich sehr viel auch mit Kommunikation und Menschenführung beschäftigen müssen, das ist so ein vielschichtiges Feld und du wirst vor allen Dingen, und das ist das Tolle dahinter, und ich glaube, das ist ein ganz großer, in diesem Beruf wirst du immer weltweit einen sicheren Hafen finden. Wir sind eine Bande, das ist wie so ein Secret Club. Da ist irgendwas ist bei uns, ich weiß nicht, was es ist, warum wir alle so diesen, egal wo ich auf der Welt auftauche und ich sage, ich bin Koch und die wissen nicht, wer ich bin in Deutschland, weil das ist ein Mikrokosmos, ja, in dem ich bewege. Dann ist, ach krass, das ist ja toll. Wo bist du? Was machst du? Oh, das finde ich ja super spannend. Möchtest du mal in die Küche? Willst du? Und sofort ist ein Netzwerk.
Ist das so?
Ja, brutal. Brutal. Ich liebe das.
Ja. Das glaube ich dir sofort. Was sagst du denn dazu?
Oh, ich fasse mich ein bisschen kürzer.
Danke. Das ist nicht so Tims Kernkompetenz.
Ich denke, wenn du als junger Mensch eine handwerkliche Tätigkeit liebst, dass du etwas herstellst und mit deinen Händen und mit deinem Geist ein bisschen was bewegst. Und wenn du dann noch ein bisschen pfiffig bist, dann kannst du in unserem Beruf ganz viel erreichen. In der Gastronomie.
Pfiffig.
Wenn diese Folge ausgestrahlt wird, dann haben
jemand, der pfiffig sagt, der fetzt auch auf der Tanzfläche.
Ja, cool.
Zu dem Groovy-Beat.
Du meinst, das sind alles Worte, die die junge Generation schon nicht mal mehr kennt. Ja,
das müssen die jetzt googeln. Meinen die? Fetzen.
Pfiffig. Ja, was sagt man heute sonst zu pfiffig?
Hä?
Was sagt man heute sonst zu pfiffig?
Doch, ich glaube, pfiffig sagt man immer noch, oder? Cool?
Eloquent? Nee. Keine Ahnung.
Nee, aber die Jugend sagt mir eloquent.
Auch nicht, ey, ne?
Das wird gerade so.
Oh Gott, das wird gerade ganz gruselig. Das lassen wir mal.
Laden wir jetzt noch Thomas Gottschalk dazu.
Oh, bitte, Tim, oh, bitte. So, also, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, dann haben wir bereits beim Genussmichel die Preise vergeben. Für das beste Restaurant, aber auch für den besten Newcomer. Dazu möchte ich sagen, es schließen leider in diesem Jahr sehr, sehr viele Restaurants in Hamburg.
Wirklich?
Ja, 42 Restaurants haben in Hamburg geschlossen.
Und wie viel aufgemacht?
Ich glaube 57.
Da immer fragen, wie ihr das immer rauskriegt?
Das, ja.
Bei über 3000 Restaurants in Hamburg?
Nee, wir haben tatsächlich 5437 Restaurants in
Unfassbar.
Hamburg. Ohne Imbisse.
Und von denen sind 5400?
Haben 53 geschlossen.
Aber wie kriegt ihr das raus?
Naja, also durch ganz verschiedene, wir sind eine Redaktion, wir recherchieren natürlich. Dann gibt es Insolvenzen, die bekannt gegeben werden, die uns natürlich auch gemeldet werden inzwischen. Die Neueröffnungen.
Entschuldigung.
Die Neueröffnungen in der Regel schreiben uns an, zum Glück.
Ja.
Das hören wir auch oft, wenn neu eröffnet wird. Und wir vergeben ja in diesem Jahr auch wieder den Preis des besten Newcomers. Und ich freue mich sehr, denn da sehe ich dich wieder, lieber Christoph, denn du hältst die Laudatio und nominiert in diesem Jahr sind das Chef's Warehouse, das Ugly Duckly und das JFK.
Toll.
Ja, oder?
Ja.
Finde ich wirklich gut. Finde ich wirklich, wirklich, wirklich gut. Sehr, sehr divers.
Ja.
Sehr unterschiedlich. Ich finde es gut. Ugly Duckly, bisschen Underdog in Anführungszeichen, aber absolut legitimer Gewinner. Für mich total, durch und durch. Die Energie, das Ganze, die Kreativität, was da zum Durchkommen, bisschen die Backstory. Chef's Warehouse.
Woher weißt du, dass das die Gewinner sind?
Ich dachte, hätte jetzt alle drei Gewinner genannt.
Ach so, okay.
So, ich bin ja nicht doof. Ich kann ja Politik. Nee, aber Chef's Warehouse auch absoluter Gewinner für mich, weil so eine Entscheidung zu treffen, so ein brachiales Gastrokonzept, und ich kenne ja Herrn Strenger auch aus der Vergangenheit und auch die Entstehungsgeschichte dieses Restaurants, finde ich ganz faszinierend, was für ein Rückhalt man hat in der Zeit, wo so viele Leute sagen, oh, geht ja gar nicht, ist so schwer, einfach so ein Brett dahinlegen, und solche Läden brauchen heutzutage ein bisschen Zeit, um überhaupt da zu sein, weil es ist nicht nur Konzept, es ist auch Inhalt. Oft sind es nur Konzepte, die irgendwo global zusammengeschrieben werden und wo es eigentlich
ja, und
schablonartig genau. Und JFK, Julefe und Kevin, ein absoluter Gewinner natürlich für mich ganz persönlich und subjektiv. eine neue Adresse, auch innerhalb der Bullerei, ein Restaurant im Restaurant, Fuck off Fine Dining, ohne Bösartigkeit, ohne Negativität, ohne Destruktivität, eine Handschrift, die sich peu à peu langsam entwickelt. Es ist ein Abenteuer. Ja. Und es ist mal wieder, und das zeigt für mich, auch wenn es nur ein Ort ist in der Bullerei für einige Außenstehenden, zeigt es einfach, wie divers und mutig wir in Hamburg sein können, wenn wir es sind und wenn wir uns für klare Konzepte entscheiden. Und das ist auch mein Tipp, den ich an die Leute draußen gebe, wenn sie Gastronomie machen, trefft klare Entscheidungen. Entscheidet euch für klare Ausrichtungen. Mit dem Frühstücks-Brunch, Mittags-Spezialitäten, Abendbrot und Hochzeits- und Todesfeier-Restaurant wirst du Schwierigkeiten finden, dich am Markt zu behaupten. Du musst erkennbar sein, wichtiger denn je, weil wir haben so viele Konzepte, du sagtest 5000 Gastronomien, aus denen musst du rausstechen.
Ja.
Weil gut kochen tun mindestens davon 4800.
Das glaube ich nicht, tatsächlich.
Ich sage es nur so, weil richtig schlecht habe ich in der, also nochmal, ich komme ja aus einer anderen Zeit.
Ja, klar.
Und ich sage dir ganz klar, den Stern, den wir früher gekocht haben, würde heute nicht mehr den Mittagstisch eines normalen Restaurants
füllen. Ja, das glaube ich.
Das meine ich wirklich so.
Ja.
Nicht von der, aber von der,
ne? Handwerklich, ja, Kunst, von der, ja. Sehen wir dich auch bei der Masterclass eigentlich? Die findet tagsüber statt.
Nein, da sieht die mich leider nicht. Aber abends auf jeden Fall und da freue ich mich schon drauf, auch die Newcomer, die Laudatio da halten zu dürfen, weil letztendlich waren wir ja alle mal Newcomer in dieser wunderschönen Stadt.
Ich bin immer wieder Newcomer, ich bin jetzt gerade Newcomer.
Du bist auch wieder Newcomer, stimmt.
Ja, ich bin wieder Newcomer und das ist geil, ja. Das ist das Tolle an diesem scheiß Beruf.
Das glaube ich dir sofort.
Ja, wirklich.
Und ich muss auch sagen, ich muss das unterstreichen, was du eben gesagt hast, weil wir haben auf der einen Seite Gastronomien, die schließen und sehen schon, da sind auch viele Konzepte dann, die eher asiatisch sind und Lieferservice, und auf der anderen Seite haben wir aber auch neue Konzepte, wo wir diesmal da saßen und sagen, wen nominieren wir denn überhaupt? Weil wir haben wirklich 5, 6 mega gute Konzepte von Neueröffnungen. Auch Four Elements, die jetzt gerade Soft-Eröffnung haben, kamen für uns zu spät in diesem Jahr tatsächlich für den Newcomer. Aber da gab es noch so 2, 3 andere, wo wir wirklich da gesessen haben und dann nachher die Jury losgeschickt haben und dann die 3 nominiert haben und jetzt auch happy sind mit dieser Nominierung.
Ich bin immer dagegen, einen Sieger zu nennen. Ich finde, man sollte 10 Sieger immer nennen. Also aufhören mit diesem einen Sieger, weil es bringt nichts, es führt zu gar nichts.
Tatsächlich, Tim, ich muss mal einmal reingrätschen. Das machen wir seit Jahren, weil wir machen diese Top-10-Listen.
Ja, ich weiß.
Und wir nominieren ja nie den Besten, sondern wir sagen wirklich, das sind 10 tolle Sachen. Und was wir auch machen, und
das ist halt toll.
Ja, und was wir auch machen, und das ist mir total witzig und wichtig und eine Herzensangelegenheit. Es ist, wenn wir testen, und es testen über 90 Menschen für uns, auch Leute, die wirklich Ahnung von Gastronomie haben und Food-Redakteure sind, und trotzdem legen wir immer Wert darauf zu sagen, es ist eine Momentaufnahme. Und auch wenn wir einen Verriss haben, dann gehen wir tatsächlich noch ein zweites und teilweise ein drittes Mal hin, weil wir sagen, der Koch kann krank gewesen sein, auch der Tester kann mal einen schlechten Tag gehabt haben. Wir möchten der Gastronomie eine Bühne bieten und nicht sie runterschreiben.
Ich gehe noch einen Tick weiter, da ich ja für mich, als Koch habe ich ja keine Eitelkeit mehr, weil ich weiß, was? Als Koch habe ich keine Eitelkeit mehr, weil ich stehe ja nicht am Herd. Ich bin Gastgeber, ich bin Wirt, ich bin Unternehmer, ich bin Gastronom, der zwar kochen kann, und aber deshalb habe ich keine Eitelkeit mehr. Was ich gerade sehr stark empfinde in Hamburg, und das ist wieder, auch da kommt der Kreis wieder, es bringt nicht jeden Gast oder jeden Tester in jedes Restaurant zu schicken, denn ich weiß und spüre inzwischen exakt, welcher Gast bei uns glücklich wird und welcher nicht sein Glück finden wird. So, das ist sehr viel Attitüde inzwischen, es ist sehr viel Habitus, das weißt du. Jedes Jahr kommt irgendein Führer raus, also der geht Michelin, dann kriegt ein Restaurant einen Stern, und dann sind erstmal die meinen, ja, aber der hat das eigentlich gar nicht, und das ist nicht, sondern es sollte von Leuten sagen, ich finde den Laden toll, was kann ich an, weil du kannst nicht alle abholen. Es gibt derzeit eine Klientel in Hamburg, die finde ich ein bisschen anstrengend. Das ist eine junge Klientel, die sind so snobby über Essen und Trinken geworden. Die haben so viel Ahnung, viel mehr Ahnung, als ich jemals noch in meinem Leben noch mehr arbeiten kann.
Das ist klar.
Weil die so detailversessen in diesen ganzen Dingen sind und ich im Alter abgeholt. Und die werde ich nicht befriedigen können. Das wird nicht passieren. Es gibt einen Geschmack gerade in der Stadt, der sehr dominant ist. Das ist der Manche-Punch-Geschmack, wie ich ihn immer nenne.
Manche-Punch?
Manche-Punch. Der muss brettern, der muss doll sein. Das ist
doch was, wir waren ja nicht am Ende, ne? Nur Fragezeichen gerade im Gesicht.
Tschüss.
Ich auch.
Ich gehe jetzt. So. Tschüss. Schönen Abend noch. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. So. Was kommt eigentlich nach dem dritten Stern?
Du, es geht ja bei Michelin nicht immer nur um Sterne, es geht ja auch um zum
Nein,
Beispiel,
für dich.
Na, also Bib Gourmand oder auch Bestecke etc., also das ist ja eine große Bandbreite, bei Michelin spricht man immer nur Sterne, 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 aber es geht eigentlich auch um andere Gastronomie, geht Michelin, ne? Ja, nicht nur um die Sterne-Gastronomie. Und nach dem dritten Stern kommt, weiß ich nicht, was danach kommt, erstmal viele weitere schöne Gerichte.
Mega, aber damit können wir es leider nicht abschließen, weil... Wir müssen noch wissen von Christoph, was war der beste Rat, den du in deinem Leben erhalten hast?
Bleib beim Kochen.
Bleib beim Kochen.
Bleib beim Kochen. Auch ich hatte mal einen Zeitpunkt, wo man dann überlegt, bleibe ich Koch? Hat ja auch was mit Arbeitszeiten zu tun, hat auch was damit zu tun, dass man 5 Abende die Woche nicht zu Hause ist, also dass das Privatleben dadurch deutlich erschwert wird. Und da hatte ich dann mal eine Phase, dass ich überlegt habe, ins F&B, also in die Management F&B-Geschichte reinzusteuern. Und dann hat mir aber jemand, der auch Hotelfachschule besucht hat und auch in diese Richtung gesteuert ist, ganz deutlich gesagt, du bleib beim Kochen.
Toll, das ist ein toller Rat.
Du sagst das immer so drollig.
Nee, das ist
so, als ob er diesen Rad in den Elbtunnel reingerufen hat. Du guckst immer so ein bisschen, so, das fängt kein Widerhall, bleibt nicht stehen, komm, dann kommst du so
das
toll.
Ist, das ja, ist der beste Rad, der mir eigentlich passieren konnte, ne? Weil ich kurz davor war, halt den Kochberuf an den Nagel zu hängen. Und heute bin ich glücklich, dass ich es nicht gemacht habe.
Ich glaube, da sind wir alle glücklich drüber, dass du das nicht gemacht hast.
Ja.
Und hinterlässt du für unseren nächsten Gast eine Frage. Und wir wissen noch gar nicht, wer das ist. Ich weiß ja oft noch nicht mal, ob Tim dabei ist.
Wie siehst du die Natur? Siehst du die als Geschenk für uns, um daraus auf den Teller etwas Schönes zu zaubern? Und was begeistert dich daran?
Krass.
Was?
Ich finde tatsächlich. Die Schönheit der Natur auf den Teller zu bringen, finde ich eins der lohnendsten oder der schönsten Argumente auch für einen Kochberuf.
Also, das meinst du, okay.
Ja. Und oder man kann auch sagen, welches Lebensmittel begeistert dich bei der Natur so sehr und wie schön bringst du das auf den Teller?
So, das ist eine konkrete Frage, weil wie siehst du Natur? Ich sehe potenzielle Parkplätze.
Das ist keine Natur.
Potenzielle Parkplätze.
Da ist die Natur kaputt gemacht
was ist
worden,
los,
Tim.
Der Humor ist so stehend.
Ich sehe wunderschöne Holunderblüten. Ich sehe die ersten Walderdbeeren. Ja.
Und die Parkplätze.
So, und du siehst Parkplätze für dein Restaurant. Ja, auch interessant.
Das hat aber nichts Humor mit Natur zu tun.
Humor ist manchmal kritisch. Ich kann mich daran erinnern, da war ich auf einem Klimatreffen irgendwie, weil es mich wirklich interessiert. Fahrradstadt Hamburg. Ich finde das richtig geil. Und ich bin begeisterter Autofahrer. Da merkte ich so, Stimmung war nicht ganz im Raum und da hatte ich mal so einen Vorschlag zum Nachdenken in den Raum reingerufen. Der kam gar nicht gut an. Ich habe gedacht, wie wäre das, wenn jeder SUV-Fahrer in Hamburg, und zu dem Zeitpunkt war ich einer, die Taxen und die Busspuren benutzen darf und dass wir die Höchstgeschwindigkeit hochfahren, weil wenn ich untertourig fahre, verbrenne ich mehr Benzin. Anfahren kam überhaupt nicht gut an.
Versteh
in dem Moment.
Verstehe ich gar nicht.
Aber der Frage, da schneiden wir alles raus. Ich sag tschüss, ich muss los.
Gut.
Ja, euch beiden vielen Dank. Das war super.
Ey, war auch lang.
Ja, das ist der längste Podcast, aber einer der ruhigsten auch tatsächlich, die wir gemacht haben. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Christoph Rüffer.
Tim ist auch immer Rüffer. Nein,
Rüffer. Christoph.
Aber mein Name tatsächlich so einfach ist, desto schwieriger ist auch.
Ja, ne?
Ja.
Es war mir ein Vergnügen mit euch beiden. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Das wird ein langer Podcast, aber ich glaube, die Hörer können sich da richtig drauf freuen.
Ihr
Dankeschön.
Schneidet den, oder?
Schneid dich einfach raus und dann sind wir bestimmt nicht.
Mich, ne? Danke.
Dieser Podcast ist powered by Chefs Kulinar Hamburg. Starker regionaler Partner der Gastronomie. zuverlässig, leistungsstark und immer an eurer Seite. Wir bieten Lösungen für Gastronomie, Hotellerie und den Care-Bereich. Chefs Kulinar Hamburg. Wir leben Food Service.
Einmal alles bitte ist eine Produktion des Genussguide Hamburg. Planung, Redaktion und Projektleitung macht bei uns Stefanie Castell. Aufnahme, Technik und Produktion wurde übernommen von Sven Dahlheimer. Und das Ganze mit freundlicher Unterstützung von Rock Antenne Hamburg.
Einmal alles bitte.
Einmal alles bitte.
Mit Tanja Kunst und Tim Melzer.